Der 12. Spieltag, er ist gespielt in der Bundesliga der Frauen und es gab ein bisschen Aufregung zwischen den Clubs und dem DFB. Was da passiert ist und wie es vielleicht einzuordnen ist, das wollen wir jetzt hier besprechen im Rasenfunk mit Emily Bitsch und Lisa Seiler. Und jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Wird es irgendwann mal einen passenderen O-Ton geben fürs Intro? Ich weiß es nicht. Schickt mir weiter Vorschläge. Ist schon ganz, ganz lange nichts mehr gekommen. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, unter anderem Emily Bitsch von Soccer Donner hier zu haben. Hallo Emily.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Und Lisa Seiler von elffrauen.de ist auch hier. Lisa, wie schön, dich hier zu haben.
Hallo, ihr zwei. Ich freue mich auch.
Wir wollen einsteigen mit einem allgemeinen Thema. Die Hörerinnen und Hörer haben es vielleicht schon mitbekommen. An diesem 10. Dezember soll der Ligaverband gegründet werden. Das ist der Zusammenschluss aller Vereine. Der wird gebraucht, damit man danach ein Joint Venture mit dem DFB eingehen kann, um eben gemeinsam in die Liga zu investieren und dann gemeinsam Entscheidungen zu treffen, die die Liga betreffen. Unter anderem die TV-Rechtevergabe steht jetzt bald wieder an. Und da kam es am Mittwoch zum großen Knall. Also da hat es erst intern geknallt und am Donnerstag haben wir dann alle auch den Knall mitbekommen. Denn der DFB, der hat in den Verträgen, die da hin und her geschickt wurden, wichtige Dinge verändert, unter anderem die sogenannte Golden Share Rule. Also es sollte ein Präsidium gegründet werden oder eine Geschäftsführung aus jeweils drei Personen. Liga-Präsidentin sollte dann jemand von den Vereinen werden. Man sprach immer von Katharina Kiel von Eintracht Frankfurt. Und die sollte im Fall einer Pattsituation dann entscheiden können. Und das, unter anderem das, wollte der DFB jetzt irgendwie ändern und hat das, Emily, so wie ich das mitbekommen habe, nicht so wirklich kommuniziert, sondern die haben einfach die Verträge geändert, die sie zurückgeschickt haben an die Vereine und denen ist das dann aufgefallen, die haben sich sehr darüber aufgeregt und gründen jetzt den Ligaverband erstmal ohne den DFB. Wie ordnest du denn diese Situation ein, die ja wirklich ein schon lauter Knall war im Fußball der Frauen?
Ich weiß nicht, also ein Knall war es auf jeden Fall, aber ich denke mal, die meisten hatten das schon ein bisschen erwartet, dass das wahrscheinlich gar keine Zusammenarbeit dazu kommt überhaupt, denn man weiß ja, wie es ist, der DFB kommt auf einmal und sagt, hier, wir wollen in den Frauenfußball investieren, ein bisschen spät, wenn England und andere Länder schon recht davonziehen, deswegen, ich ordne es schon so ein, dass es auf jeden Fall eine harte Entscheidung ist, denn es wurde ja wohl nicht mehr dann weiter kommuniziert laut dem DFB, dass man ja vielleicht dann doch nochmal die Verträge ändern könnte Richtung den Clubs. Aber für mich trotzdem eine richtige Entscheidung, weil im Endeffekt wären es auch nur diese 100 Millionen, die den Vorteil hätten, wo der DFB rein investieren würde. Aber der Rest müsste der Club tragen. Und so hat dieses Stimmrecht und zweitens können die das auch so verändern, wie sie es möchten und nicht wieder in dem Sinne, wie der DFB das mag. Und wir haben es in den vergangenen Jahren gesehen, die Frauenfußball-Bundesliga ist halt einfach ein bisschen hinterher, was die Infrastruktur angeht, was die TV-Rechte angeht. Montagsspiele, das braucht kein Mensch. Sowas muss man jetzt zum Beispiel auch einfach mal ändern. Also heute haben wir es ja auch gesehen, wir sind immer noch vor 15 Minuten reingegangen in das Ganze. Ja. Ist halt auch ein bisschen spät. Deswegen für mich auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Man kann immer noch gucken nach der Gründung, ob man vielleicht doch nicht in das Ganze, in eine Zusammenarbeit reingeht. Aber Stand jetzt ist es eigentlich so die richtige Entscheidung gewesen.
Mhm. Wobei man natürlich so ehrlich sein muss, den guten TV-Rechte-Deal, den gab es natürlich auch wegen der Montagsspiele, weil man eben da dieses Free-TV-Spiel unter anderem mit unterbringen konnte. Ja, Lisa, es scheint ja so ein grundsätzliches Problem zu sein. Also das eine ist die Art und Weise, wie da kommuniziert wurde. Was ich so gehört habe, war da der Tenor aus den Vereinen, ja, das habt ihr schon all die Jahre öfter mit uns gemacht, dass ihr uns einfach so ein bisschen ohne gute Kommunikation dann doch den Vorteil für den Verband rausschlagt. Wolltet und wir lassen das jetzt einfach nicht mehr mit uns machen. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass jetzt auch ein paar andere Entscheidungsträger mit involviert sind in solche Entscheidungen, die das vielleicht so noch nicht gekannt haben. Zumindest was ich gehört habe, haben die sich besonders darüber aufgeregt, während andere gesagt haben, ach, das kennen wir schon vom DFB. Das zweite ist aber, glaube ich, eher so ein weicherer Faktor, der damit zusammenhängt, dass es ja ein Ungleichgewicht gibt. Der DFB unter Bernd Neuendorf hat sich bei seiner Wiederwahl als DFB-Präsident unter anderem dafür feiern lassen, dass man eben diese 100 Millionen Euro für 8 Jahre investiert in den Fußball der Frauen. Rechnet man das jetzt mal um auf 14 Teams und 8 Jahre, dann kommen weniger als 1 Million Euro pro Jahr bei den Vereinen an. Und die Vereine wiederum, die investieren ja wesentlich mehr. Allein durch die Etats der Bundesligisten sind das schon so 600 Millionen Euro auf die 8 Jahre hingerechnet. Und dann gibt's verschiedenste Schätzungen. Also Axel Hellmann hat mal von 300 Millionen Euro gesprochen. Das, was ich jetzt häufiger gehört habe, war tatsächlich eine Summe ab 700 Millionen Euro bis hin zu sogar 1 Milliarde, das hat Klaus Filbri von Werder Bremen gesagt, die innerhalb dieser 8 Jahre von den Vereinen in den Fußball der Frauen fließen würde. Und das ist ja ein so klares Ungleichgewicht, dass man ja mehr als gut verstehen kann, warum die Vereine sagen, ja, dann wollen wir aber auch das letzte Wort haben bei wichtigen Entscheidungen. Wie denkst denn du darüber, auch über diese ganzen Zahlen, die jetzt durch den Raum fliegen, die ja aber auch manchmal ein bisschen unkonkret formuliert werden?
Naja gut, wenn ich mich erinnere, als diese 100 Millionen zum ersten Mal irgendwie kommuniziert wurden, gab es Schlagzeilen, da stand dann überall, hurra, der DFB investiert 100 Millionen in den Frauenfußball. Ich glaube, das hat den Vereinen auch nicht gut gefallen, dass der DFB sich dafür feiern lässt und dass man dann im Kleingedruckten quasi lesen konnte, verteilt auf 8 Jahre. Und im Übrigen stecken die Vereine da deutlich mehr Geld rein. Ich glaube, da waren die nicht erfreut. Und das jetzt in Kombination, wenn das korrekt ist, weil es ist ja, glaube ich, nicht bestätigt worden, woran es gehapert hat, nämlich an dem Umstand, dass der DFB offenbar jetzt verlangt haben soll, dass Entscheidungen mit 2/3 Mehrheit gefällt werden müssen, was bedeuten würde, dass die Vereine am DFB nicht mehr vorbeikommen, egal bei welcher Entscheidung. Und wenn das so sein sollte, kann ich sehr gut verstehen, dass man da nicht einverstanden ist und dass man sich das vor allen Dingen nicht im Nachhinein reinverhandeln lassen will. Denn das ist ja die Aussage der Vereine, dass eigentlich ausverhandelt war und der DFB jetzt um die Ecke gekommen ist und alles ändern wollte. Sieht der DFB naturgemäß ein bisschen anders in seinem Statement. Was ich aber erstmal in der Außenwirkung total desaströs finde, ist, dass man einen Tag lang die Euphoriewelle hatte für den deutschen Frauenfußball. Wir kriegen die EM 2029 ins Land und einen Tag später kommen die mit dem Ding um die Ecke. Ich meine, es werden die unterm Deckel gehalten haben, damit das irgendwie nicht vorher aufploppt. Aber wie sehr kannst du es kaputt machen? Also allein das finde ich schon elend, dass man so selbst auf die Euphoriebremse tritt, indem man jetzt das Gefühl hat, so richtig will der DFB da nicht investieren, jedenfalls nicht, ohne dass er dann absolut bestimmen kann, was passiert in diesem Ligaverband. Und das finde ich in der Gemengelage total schwierig, wobei ich es jetzt natürlich auch schwierig zu beurteilen finde von außen, wenn da so ein bisschen Aussage gegen Aussage steht und keiner so richtig damit um die Ecke kommt im Detail, woran es denn jetzt gelegen hat. Da bin ich gespannt, was rauskommt, wenn das Ding jetzt tatsächlich gegründet wird.
Also zum zeitlichen Ablauf kann ich sagen, das habe ich aus mehreren Quellen gehört, das Meeting, wo die Vereine sich zusammengetan haben, weil man eben gesehen hat, in den Verträgen, die vom DFB zugeschickt wurde, wurden eben nicht nur Kleinigkeiten verändert, sondern eben größere Dinge. Das war am Mittwochmorgen. Und dann hat man sich entschieden, okay, jetzt warten wir noch die EM-Vergabe ab, denn Mittwochmorgen waren sich schon viele relativ sicher, dass es Deutschland wird. Das ist bis dahin schon in diese Kreise durchgesickert. Und am nächsten Tag hat man dann Bernd Neuendorf informiert, dann allerdings auch sehr schnell um 14 Uhr die Pressemitteilung rausgegeben. Also es war nicht mehr so, dass dann der DFB noch irgendwas unterm Deckel halten konnte. Und das war wohl auch das Ziel der Vereine, nachdem, wie ich es jetzt gehört habe, weil man eben auch jetzt grundsätzlich diesem Narrativ ein Ende setzen wollte. Der DFB, der große Retter des Fußballs der Frauen, der große Investor. Und er ist ja kein Investor, aber vielleicht hat er da die eigene Rolle eben ein bisschen zu groß dargestellt. Beziehungsweise ich finde es halt auch interessant, weil die Vereine sich darüber ärgern, aber gleichzeitig auch bis jetzt eigentlich nichts getan haben, um an diesem Narrativ etwas zu drehen. Also es wäre ja ganz einfach gewesen zu sagen, schon vor dem Ganzen, was jetzt passiert ist. Wir freuen uns sehr über die 100 Millionen Euro. Wir möchten aber mal kurz darauf hinweisen, das ist nur ein Bruchteil dessen, was wir jetzt in den Fußball der Frauen stecken. Plus, es gibt gewisse Investitionen, die der DFB sowieso immer schon getätigt hat, nämlich zum Beispiel Schiedsrichterinnen, Ausbildung und so weiter und so fort, die jetzt reingerechnet werden sollte in diese 100 Millionen. Also es ist nicht mal 100 Millionen Euro frisches Cash oder kein Sondervermögen. Daher kennen wir jetzt ja solche Formulierungen eher aus der Politik. Also das hätte man schon auch anders von Seiten der Vereine machen können. Ich glaube tatsächlich, und das ist das, was ich jetzt gehört habe aus der Liga, dass die alle damit eben nicht gerechnet haben. Also auch so ein bisschen anders, als du es gesagt hast, Emily. So wie ich gehört habe, waren die Vereine doch überrascht. Und deswegen war dann auch der öffentliche Gegenschlag, sage ich jetzt mal, der rhetorische Gegenschlag, so heftig, weil es einfach... Sie wollten ein Zeichen damit setzen. Und einige in der Liga haben wohl auch gesagt, die Tür soll jetzt komplett zu sein. Wir machen das jetzt ohne den DFB. Da haben sich allerdings die zurückhaltenderen Positionen durchgesetzt, die gesagt haben, wir lassen die Tür noch offen, auch wenn sie quasi fast zugeschlagen ist. Denn man braucht ja auch den DFB. Jetzt einen Ligabetrieb zu organisieren, eine TV-Rechtevergabe zu organisieren. Plus, man muss auch noch mit der UEFA klären, wie das dann mit den Abstellungen ist. Denn das ist alles bisher zwischen DFB und UEFA gelaufen. Das in der Kürze zur Zeit zu organisieren für einen Ligabetrieb, der ab 27/28 dann laufen soll und TV-Rechtevergabe wird jetzt ab Frühjahr losgehen, das trauen sich die Vereine auch nicht zu. Deswegen, man braucht den DFB schon auch.
Und bin ich auch gespannt, ob diese Einigkeit bestehen bleibt. Also es sind 14 Vereine, die sich da einig sein müssen und das ist eine ganze Menge. Also wenn ich mir allein schon 14 Leute in einem Raum vorstelle, die zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen müssen. Das ist nicht ganz so einfach. Jetzt in den Veröffentlichungen klang das, als ob man sich im Moment relativ einig wäre. Aber es ging ja wirklich an dem Punkt in Details schon auseinander, den du gerade angesprochen hast, Max, dass ein großer Teil gesagt hat, von uns aus sind die jetzt erstmal raus und die Tür ist relativ zu. Und man aber aus einigen Vereinen auch so ein bisschen rausgehört hat, aus den Statements und auch aus Interviews, die jetzt in den letzten Tagen gelaufen sind, dass einige da vorsichtiger sind. Mhm. Und wahrscheinlich auch gute Gründe dafür haben, weil einfach die Interessen ja der Vereine auch sehr unterschiedlich sein müssen, naturgemäß, weil es sehr verschiedene Vereine sind mit verschiedenen Ausgangslagen.
Also ich glaube, wir können gespannt sein, wie das da noch weitergeht. Es ist auf jeden Fall nur der erste Schritt und jetzt werden wichtige Weichen gestellt. Und gleichzeitig könnte man aber auch noch zusammenfinden. Wobei, nach dem, was ich jetzt gehört habe, hat der DFB sich bisher außer der öffentlichen Reaktion noch nicht so wirklich an die Vereine gewandt. Das ist auch ein bisschen erstaunlich. Aber jetzt geht's am Mittwoch dann erstmal los mit der Gründung des Ligaverbandes und dann eben nicht am DFB-Campus, sondern in einer Loge im Stadion von Eintracht Frankfurt. Das war also das kleine Vorgeplänkel und das laute Vorgeplänkel zu diesem Spieltag. Den wollen wir jetzt aber dann auch in der gewohnten Manier, Art und Weise hier besprechen. Das heißt, wir haben wie immer die Spiele untereinander aufgeteilt. Ich habe alle gesehen. Deswegen wundert euch nicht, wenn wir jetzt ein bisschen Ping-Pong zwischen den Gästen spielen. Und wir beginnen mit Emily und wir beginnen mit dem Spiel von Werder Bremen bei Jena. Es war am Ende ein knappes 1:0. Da hat mit einer schönen Verlagerung Mühlhaus-Starnert auf dem rechten Flügel gefunden. Die flankt dann nach innen, wo Desic von Stresser weggeblockt wird. Und das reicht der Wiener Lutz für einen Strafstoß. Kann man diskutieren, vielleicht werden wir auch gleich noch drüber diskutieren. Den verwandelt dann Larissa Mühlhaus zum 1:0. Werder Bremen hat durchaus noch weitere Chancen auf Treffer. Es hätte auch noch einen Strafstoß geben können für Jena. Da wurde Jaron gehalten im Strafraum. Ansonsten aber, Emily, war es so, wie wir es schon häufig gesehen haben bei Spielen von Jena. Jena hält mit. Jena hat auch immer wieder ganz gute Akzente, aber es fehlt an offensiver Torgefahr jenseits von Jaron, die war auch diejenige hier wieder, die den einzigen Schuss aufs Tor hatte gegen Werder. Und so wird es dann auch schwierig, Spiele zu gewinnen und vielleicht hat noch ein bisschen schwerer zu verdauen, wenn man dann eben Strafstoß gegen sich gepfiffen bekommt und den anderen nicht bekommt. Ist es für dich ein Thema nach dieser Partie?
Also es wird wahrscheinlich auf jeden Fall für Jena ein Thema sein, wenn Lutz eigentlich großenteils des Spiels eine großzügige Linie pfeift. Also ich fand, die hat viel auch laufen lassen und dann so ein Bodycheck, der für mich auch schon harter Zweikampf ist, auf jeden Fall, den kann man pfeifen. Aber dann in dem Spiel fand ich den schon sehr schwerwiegend gegenüber Jena, den dann so wirklich zu pfeifen. Und Stresser, man hat ja auch ihr gesehen, die Fassungslosigkeit, die hat sich die Hände vor das Gesicht geschlagen, weil es für sie auch ein normaler Zweikampf war, ist dann halt auch schon hart. Vor allem, wie du sagst, Jena hat gut mitgehalten. Die waren wieder, standen gut in der Verteidigung, aber im Endeffekt, wie du sagst, es fehlt an der offensiven Kraft. Also Jaron kann halt auch nicht alles machen. Tietz hatte auch keine guten Momente, Gentile auch nicht. Also da fand ich, die Absprachen waren einfach nicht klar. Also man hat dann versucht, mal das Spiel halt mit Passspiel einfach aufzubauen. Irgendwann ging es halt nicht, weil Bremen einfach super stark ins Pressing reingegangen ist. Und mit einem langen Ball, da konnte keiner wirklich was damit anfangen. Und auch einfach die Pässe waren im Mittelfeld einfach zu unpräzise. Man hat ja auch irgendwann auch gemerkt, es wurde einfach ein Mittelfeldspiel. Am Anfang war das so, ging es mal hin und her. Aber wie du sagst, Jena kam in der 50. Minute, glaube ich, zum allerersten Torschuss richtig. Davor war es eher so mal so ein Schüsschen in Richtung des Tor, aber so der erste richtige Torschuss war halt erst in der zweiten Halbzeit. Und das ist dann auch eindeutig zu spät. Und auch wie du die Szene mit dem, ich glaube, ich weiß gar nicht, war das Nemeth, die gezogen hat?
Diekmann,
Diekmann, genau, die gezogen hat, den kannst du halt dann auch pfeifen. Wenn du diesen Elfmeter gegen Jena pfeifst, kannst du auch den gegen Werder pfeifen. Und dann wäre das Spiel nochmal ganz anders gewesen. Dann wäre es mit einem 1-1 und dann hätte Bremen sich fragen müssen, warum nutze ich die ganzen Chancen nicht? Die haben ja über 20 Torschüsse im Endeffekt gehabt. Und wenn sie diese Chancen nicht nutzen, auf einen 2-0, auf einen 3-0 und dann kommt Jena mit einem 1-1 zurück, das sind dann verlorene Punkte. Für Jena super, für Werder dann wieder nicht. Also es war schon so ein sehr interessantes Spiel, aber auch ein sehr mühsames Spiel anzuschauen, weil man sich dann ein bisschen geärgert hat, warum wird nicht dieser Pass gespielt, warum laufen die in die falsche Richtung? Also es waren bei beiden Teams so ein bisschen diese Absprachen, die nicht so ganz gestimmt haben, aber in der zweiten Halbzeit hat mir halt für Bremen sehr gut gefallen. Da lief es ein bisschen sauberer, man hat besser die Situation ausgespielt, Mühlhaus hat auch gute Ecken wieder geschlagen, also mal wieder gut, mal wieder schlecht. Also es war auch so eine 50-50 Sache, wie sonst auch immer. Und man hat ja auch gesehen, Sterne hat ein super gutes Spiel gemacht. Also ich finde, die war so die treibende Kraft, die jetzt selbst zwar mehrere Torschüsse hatte sie ja auch auf der rechten Seite. Und schade, dass sie sich auch selbst nicht damit belohnt hat.
Ja, ich finde, dass da im Grunde schon sehr, sehr viel drinsteckt, was dieses Spiel beschreibt. Also interessant fand ich, so mit Blick auf die Jena-Perspektive, zum einen, dass sie wirklich vor allem in der Anfangsphase des Spiels eigentlich gar nichts zugelassen haben. Da standen sie einfach sehr, sehr gut. Es hat sehr gut geklappt. So 5-2-3 in den meisten Phasen, manchmal aber auch 5-4-1. Das ist ja auch ein fließender Übergang. Deswegen 5-2-3, wenn sie mal höher anlaufen wollten, weil ja Werder gerne in einem Dreieraufbau aufbaut. Der war allerdings auch variabler, fand ich, in dem Spiel. Also vielleicht lag es auch an der Verletzung von Juliane Wirtz. Die hatte sich beim Aufwärmen leicht verletzt und deswegen ist erst Diekmann in die Startelf gerutscht. Und es war schon interessant zu sehen, also normalerweise ist es ja dann immer Juliane Wirtz, die sich fallen lässt zwischen die beiden Innenverteidigerinnen im Spielaufbau. Diekmann hat sich auch manchmal fallen lassen, aber manchmal links neben den beiden Innenverteidigern, manchmal zwischen die beiden. Manchmal haben sie auch zu zweit dann aufgebaut, weil eben Jena auch tief stand. Und das hat aber insofern halt gut funktioniert, dass Werder Bremen für die ersten 15 Minuten offensiv keinerlei Szene hatte, die irgendwie von nennenswerter Bedeutung gewesen wäre. Aber dann hast du gesehen, wusste Werder, was so grob zu erwarten ist und ist dann schon systematisch über die Flügel nach vorne gekommen. Und immer wenn sie dann verlagern konnten auf Starnert, und das hat halt vor allem Larissa Mühlhaus wirklich sehr, sehr gut gemacht, dann wurde es interessant. Und deswegen waren in den ersten Offensivaktionen immer Maja Starnert beteiligt, hat ja auch später dann noch den Pfosten getroffen, also zweimal ja sogar, hat ein bisschen Pech gehabt wirklich, dass sie kein Tor gemacht hat, aber das finde ich war eigentlich etwas, was gut funktioniert hat bei Jena und dann gerätst du so unglücklich in Rückstand, hätte aber vorher auch schon durch eine der Chancen passieren können und dann ist das passiert, was wir jetzt schon häufiger gesehen haben bei Jena, auf einmal geht es dann, die Ende der ersten Hälfte, das waren ehrlicherweise nur ein paar Minuten, aber da hat auf einmal Jena Offensivdruck entwickeln können und hat sich in der gegnerischen Hälfte auch mal festsetzen können. Und das ist etwas, das kann ich mir psychologisch erklären, warum du nach dem Rückstand dann doch irgendwie alles nochmal nach vorne wirfst. Taktisch aber ehrlicherweise nicht so ganz, weil eigentlich hat sich gar nichts in diesem Spiel verändert. Und in der zweiten Hälfte war dann auch wieder alles normal. Und Jena hatte so einzelne gute Momente, aber Werder hat es eigentlich super gut wegverwaltet. Und deswegen bin ich eben mit Blick auf Jena so ein bisschen unschlüssig. Also vom Ergebnis her und vom Spielverlauf her war es so ein Spiel, wie wir es jetzt schon 3, 4, 5 Mal gesehen haben in dieser Saison. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, da lag was auf der Straße, weil Bremen hat gut verteidigt, die haben auch souverän verteidigt. Ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche Wackler erkannt hätte in der Defensive. Aber wenn Werder eben so lange das Spiel nicht zumacht, dann ist es halt wirklich nur ein Treffer zum Punkt. Und das ist das, glaube ich, was aus jener Sicht, obwohl das Spiel so verlaufen ist wie viele andere Spiele in der Saison, das echt so bitter macht. Werder hat hier die Tür offen gelassen, so wie die Vereine gegenüber dem DFB. So hat Werder die Tür offen gelassen. Und das fand ich eben aus der Sicht interessant. Und aus Bremer Sicht hast du es ja schon angesprochen. Sie müssen halt das 2-0 machen. Und vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist das vielleicht auch, ist Larissa Mühlhaus jetzt eine so überragende Fußballspielerin, dass sie am Ende auf 11 Schüsse kommt? Und einer davon geht ja auch rein, das ist der Strafstoß. Plus sie hat 6 Torschussvorlagen. Das heißt, von 17 Schüssen, an 17 Schüssen war Larissa Mühlhaus beteiligt. Ist das jetzt ihre Klasse oder ist das vielleicht auch manchmal eine zu große Abhängigkeit?
Eine Kombination aus beidem, würde ich schon fast sagen. Ich finde, Mühlhaus traut sich halt auch einfach mal drauf zu schießen. Ist ja, jetzt nicht stimmt. So, dass sie halt nicht den nächsten Pass noch abwartet, also lieber noch einen Pass noch mal mehr macht, sondern sie zieht halt ab. Und meistens geht er halt auch rein, weil sie eine super tolle Schusstechnik hat. Also es haben wenige Stürmerinnen, auch in ihrem Alter vor allem. Und deswegen, ich finde, es ist so eine halbe Abhängigkeit dann davon. Weil natürlich, Bremen braucht halt jemanden, der halt mal drauf zieht. Desic ist auch eine super Stürmerin, aber sie lebt davon, dass andere ihr wirklich diesen perfekten Zuspiel geben, dass sie halt einen Abstauber macht und so weiter und einen guten Kopfball trifft. Und das ist halt bei Mühlhaus nicht so. Sie macht's halt selbst. Sie geht halt selbst voran. Sie ist so wirklich so eine Leaderin auch mittlerweile geworden bei Bremen. Wenn du halt auch immer sagst, ich mach den Elfmeter, dann macht sie den gut. Die hat jetzt eine Ausnahme gehabt in Köln, da hat sie mal den Elfmeter nicht getroffen. Aber sonst ist es halt so eine Co-Abhängigkeit, würde ich schon fast sagen. Sie ist eine exzellente Spielerin, das würde ich auch nicht abstreiten. Und meiner Meinung nach auch bald sollte sie auch wirklich für die A-Nation nominiert werden, damit wir mal auch mal wieder frischen Wind reinbekommen. Aber ja, es ist so ein Mischding, würde ich schon sagen.
Ich habe auch gerade gesehen, also einen müssen wir abziehen von diesen 11 Schüssen. Das war nämlich der Schuss in Anführungszeichen zum Anpfiff des kompletten Spiels. Also die Anstoßvariante von Werder Bremen sah vor. Langer Schuss auf Janning und damit man dann zusteigen kann. Offenbar hat man da eine Schwäche ausgemacht bei Jena eben beim Ausspielen gegen hohes Pressing von Situationen. Hat sich aber nicht so wirklich bemerkbar gemacht. Und ich glaube, das ist so das zweite Ding, was im Matchplan von Werder Bremen dann nicht komplett aufgegangen ist. Sie hatten viel Kontrolle, sie hatten viel Chancen. Also ich will auf keinen Fall jetzt sagen, schlechtes Spiel. Ich finde allerdings, dass im Pressing Jena sich echt relativ einfach da hat durchspielen können, weil oft, also sie haben als Pressing-Auslöser, glaube ich, schon den Pass auf den Flügel gehabt, so wie es häufig der Fall ist, zumindest, aber ich finde, sie waren da nicht immer rechtzeitig an der Spielerin. Also sie haben getriggert, aber ein bisschen zu spät, würde ich fast schon sagen.
Genau, einfach zu langsam. Ich fand auch, die Abläufe liefen einfach vor allem in der ersten Halbzeit viel zu langsam. Also Jena konnte sich da schon entspannter dann durchspielen. Ich finde auch, Stresser hat auch ein super Spiel gemacht, abgesehen jetzt vom Elfmeter, den sie verursacht hat. Aber sie ist trotzdem auch mit in die Offensive immer mal reingegangen, hat versucht, diesen schnellen Pass zu spielen. Und das ist dann halt schon so der Unterschied, den man dann gesehen hat. Vielleicht auch zu den anderen Spielen, finde ich auch, so ein bisschen, dass man halt doch versucht, aber es nicht zu 100% einfach noch hinkriegt. Und langsam wird halt auch die Zeit knapp, um das wirklich noch reinzubekommen, das Ganze. Und ich muss auch noch anmerken, ich fand, Janning hat auch ein sehr gutes Spiel trotzdem gemacht. Sie hat vor allem in der ersten Halbzeit sehr viele Dinger gehalten, die schon echt ordentlich. Ich glaube, Diekmann hat ja auch einmal vom Weiten draufgeschossen, hat sie super gehalten, glaube noch in der ersten Halbzeit. Deswegen, also immer noch junge Torhüterin, super Spiel, trotz allem.
7 Paraden waren es dann insgesamt. 3-mal musste sie auch rauskommen und hat da auch erfolgreich geklärt. Ja, das finde ich auch. Also Janning hat ein gutes Spiel gemacht und ich könnte mir vorstellen, ein Problem von Jena war noch, aber ich weiß, dass das natürlich schwer zu lösen ist. Also Larissa Mühlhaus haben sie wirklich insgesamt gar nicht in den Griff bekommen. Ich bin gespannt, wann das erste Team, die gegen Werder Bremen spielen, eine Sechserin quasi als Fraudeckerin von Larissa Mühlhaus abstellen. Weil wenn die einen offenen Fuß hat, dann ist es einfach viel zu gefährlich. Die spielt einfach viel zu gut. In dem Fall waren es viele Verlagerungen, aber sie kann ja auch die Pässe hinter die Kette. Da war halt diesmal nicht so viel Platz, deswegen waren es eher Verlagerungen. Das willst du eigentlich wirklich verhindern. Und ich glaube, da wäre auch was gelegen. Ich glaube, da hätte man die Absenz von Juliane Wirtz wirklich merken können auf Werder-Seite. Aber dadurch, dass Mühlhaus das so gut gemacht hat, dass sie mit Sternhardt immer die Spielerin hatte, die dann aber auch wirklich immer die Läufe in die Tiefe gemacht hat, sich angeboten hat, ja, konnte das Jena nicht bestrafen. Bin gespannt, ob da kommende Gegnerinnen von Werder Bremen vielleicht ein bisschen drauf reagieren. Weil, ja, bin ich, ja. Wir schauen es uns einfach an. Werder weiter damit, Tabellendritter, und hat jetzt ein hochinteressantes Heimspiel, nämlich gegen Leverkusen. Die sind Tabellenvierter. Werder 23 Punkte, Leverkusen 22 Punkte. Dahinter hofft Eintracht Frankfurt, dass die unentschieden spielen. Dann kommt man irgendwie nochmal ran. Wir werden es uns am nächsten Spieltag angucken. Genauso wie das nächste Spiel von Jena, das auch durchaus seine Brisanz hat. Auswärts beim 1. FC Köln. Der FC hat jetzt mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Aber irgendwann müsste der Dreier fallen für Jena mal, dass man diese Lücke zum HSV schließen kann. 4 Punkte Rückstand sind es aktuell auf den HSV. 5 Punkte aufs rettende Ufer. Das ist dann die SGS Essen. Also es spitzt sich etwas zu. Köln auswärts und Hoffenheim auswärts sind noch die verbleibenden beiden Spiele für Jena. Dann ist Winterpause und nach der Winterpause 2 Heimspiele gegen Wolfsburg und Bayern. Also wenn man irgendwie noch punkten will, dann jetzt vielleicht in den nächsten 2 Spielen und dann gucken wir mal. Dann muss man, glaube ich, sehr darauf hoffen, dass noch irgendetwas herunterfällt. Und das ist auch das Stichwort für den Hamburger SV, denn auch der HSV musste hoffen, dass mal wieder etwas runterfällt. Der HSV kommt in einer merkwürdigen Saisonphase zu einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Das ist das Spiel, was wir bis kurz vor der Aufnahme noch gesehen haben. Zum einen ist es so, dass man schon unter Druck stand durch den Sieg von der SGS Essen. Und zum anderen ist es so, dass man schon eine ganze Weile nicht mehr gewinnen konnte in der Liga. Im DFB-Pokal, da hat es geklappt gegen Leverkusen, auch zu Hause. Aber auch jetzt gegen den 1. FC Köln war es kein erfolgreiches Spiel. Und auf FC-Seite mal wieder Sandra Maria Jessen, die mit 3 Treffern am Ende sich an die Spitze der Torjägerinnenliste schießt, gemeinsam mit Larissa Mühlhaus und Vanessa Fodala. Mit 8 Treffern steht sie da jetzt. Zwischenzeitlich allerdings, Lisa, sieht es tatsächlich kurz so aus, als könnte der HSV da nochmal rankommen. Man schießt ein frühes Anschlusstor durch Christine Meyer zum 1:2 in der 47. Minute und hat dann nach einem Dreifachwechsel auch wirklich ein paar kleinere Chancen, bis man dann in den einen Konter zu viel läuft. Die ersten beiden, die spielt Köln noch nicht gut aus. Und dann fällt eben das 1:3 und hinten raus dann noch das 1:4. Also wie würdest du aus Hamburgerinnen-Sicht auf diese Partie blicken?
Ja, ehrlicherweise hatte ich das Gefühl beim 2:0, das Ding ist gelaufen. Mhm. Also ich habe nicht mit diesem schnellen Anschlusstreffer gerechnet, weil ich fand, dass Köln es eigentlich ganz gut im Griff hatte. Also das HSV-Spiel sieht in Teilen immer wieder schön aus. Ich gucke das gern mit an. Da sind tolle Spielerinnen dabei, die machen tolle Sachen. Also Lotta Friede, die Bewegungen, das sehe ich einfach gerne. Aber es ist halt auch oft ein Dreher zu viel noch dabei. Und so war es insgesamt auch. Also da ist einfach wahnsinnig viel Energie drin im Grunde in dem HSV-Spiel, die aber verpufft. Also die tragen es bis zu einem gewissen Punkt und dann kommen sie halt nicht durch. Oder in dem Spiel jetzt speziell kamen sie dann gegen die Kölner Abwehr im Grunde nicht durch. Deswegen war ich auch kurz irritiert über den Anschlusstreffer, weil ich dachte, wieso ging das denn jetzt so leicht?
Ja.
Aber ansonsten war das halt wirklich ein sehr abgeklärtes, erwachsenes Spiel bei Köln und ja, viel Energie, die halt kurz da reingeht, aber nirgends so richtig hinführt, also nicht richtig zielführend war beim HSV. Und das ist im Moment, glaube ich, das Grundsatzproblem, das die Hamburgerinnen haben.
Glaubst du denn, dass der HSV weiß, wie er aktuell Fußball spielen will? Also jetzt in dem Spiel war es dann eine Viererkette und eigentlich schon ein relativ offensivfreudiger Ansatz. Also man hatte auch längere Ballbesitzphasen und logischerweise ging wieder viel über den linken Flügel. Das ist halt einfach so, wenn da Lotta Friede und auch Eggert spielen und auch Melanie Brunthaler hat ja dann die Tendenz, dann da auch so ein bisschen so seitlich raus sich zu bewegen.
Ja, es war komplett linkslastig in der ersten Halbzeit zumindest.
Genau, das wurde dann besser. Und dann ist ja aber auch dieser Eingriff von Lee Sprenkau, der ist ja schon krass. Also es ist ja 3 von 4 aus der Viererkette rausgenommen, hat auch mit Christine Meyer eine derjenigen reingebracht, die dann auch direkt ja beteiligt war an dem Tor zum 1:2. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, so langsam fehlt mir so das Verständnis dafür, was will eigentlich der HSV? Also wie wollen sie verteidigen und wie wollen sie Tore schießen? Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt ungerecht bin, weil wir jetzt das nach einem Spiel besprechen, wo sie jetzt mal was geändert haben. Und es muss ja erlaubt sein, mal was zu ändern, weg von der Fünferkette hin zur Viererkette. Aber auch in dem Spiel war es so komisch unzusammenhängend. Ging dir das ähnlich?
Ja, es ist halt relativ zerstückelt gewesen. Also das ist das, was ich eben so ein bisschen meinte. Das ist verpufft, dass man das Gefühl hat, sie gehen los. Ich könnte jetzt spontan nicht sagen, was die klare Idee dahinter war, sondern es ist gefühlt so beim Zugucken ist es sehr viel spontane Idee, was da passiert auf dem Feld. Und manchmal sind die Ideen sehr, sehr gut und sieht es richtig toll aus. Mhm. Aber die so einzelne Ideen reichen halt nicht gegen ein abgeklärtes Team wie Köln, dass das dann halt wirklich mit Struktur spielt, die dann einfach diese Stellen zumachen. Da geht mal einer durch, aber das reicht halt nicht, um über 90 Minuten klarzukommen. Und ich kann es nicht so genau sagen, woran das liegt. Da sind natürlich viele junge Spielerinnen drin. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch ein Statement gelesen. Ich glaube, es war Melanie Brunnthaler, die im Grunde gesagt hat, ich kenne das nicht, im Abstiegskampf zu stecken. Für mich ist das komplett neu, diesen negativen Druck zu haben. Mhm. Ne, bei St. Pölten, ja,
interessant.
Wo St. Pölten war, war ja meistens oben, zumindest in der Liga. Und die hat irgendwie relativ klar gesagt, das ist nicht so einfach, sich darauf einzustellen. Und ich weiß nicht, ob das ein Punkt ist. Da hatte ich vorher ehrlicherweise noch nie drüber nachgedacht. Ich habe zu Beginn der Saison gedacht, wird es gut gehen, wenn es mal nicht so richtig läuft, dass du so viele Spielerinnen von einem Verein holst, von dem auch die Trainerin kommt. Weil ich mir vorgestellt habe, das kann Grüppchenbildung geben, das kann Probleme geben intern, wenn das nicht zusammengeht. Das Gefühl hatte ich dann bisher nicht beim HSV, aber im Moment läuft es halt wirklich gegen sie und ich sehe nicht so richtig den Ansatzpunkt, wie sie das drehen wollen. Also ich kann es im Moment nicht richtig erkennen.
Ja, ist auch interessant, weil das, was du sagst, das korreliert halt mit was man im Spiel auch beobachten konnte. Also sie hatten ja Offensivaktionen, aber sie haben wirklich immer einen Moment zu lang gebraucht, um eine Entscheidung zu treffen. Und in der Situation, in der es dann mal schnell ging, Böhler erobert den Ball und passt auf Christine Meyer, da fällt dann direkt das Tor. Also plakativer hätte es fast schon nicht sein können. Also da hat man eben auch schon das Gefühl, man kann so ein bisschen in die Köpfe der Spielerin reingucken und sie zögern eben. Und das ist auch ein Unterschied zum 3:3 gegen Wolfsburg am ersten Spieltag. Da haben sie nicht gezögert. Also ganz im Gegenteil, da wurde Oma aus 30 Metern draufgeschossen und der Ball schlug im Winkel ein. Und interessanterweise habe ich das auch von jemandem aus der Liga gehört, der eben nicht beim HSV angestellt ist. Mit demjenigen habe ich über den Abstiegskampf gesprochen und da war die kurze Analyse vom HSV war, die können keinen Abstiegskampf. Und da habe ich noch gegen argumentiert, war auch sehr früh in der Saison. Aber vielleicht steckt da so ein kleiner Hinweis darauf. Ich frage mich halt, ob dann diese harten Eingriffe, die Lee Sprankau immer wieder macht, ob die vielleicht nicht auch kontraproduktiv sein könnten. Denn es gab gute Gründe für alle Wechsel. Und es gab auch in der Vergangenheit immer wieder gute Gründe für Mehrfachwechsel. Sie hat das ja wirklich schon häufiger gemacht, dass sie einfach direkt drei Spielerinnen rausnimmt, drei bringt. Jetzt nicht immer zur Hälfte, aber schon recht früh in der zweiten Hälfte haben wir es auch schon öfter gesehen. Aber so ein bisschen habe ich den Eindruck, nimmt sie damit den Spielerinnen auch die Möglichkeit, dass sich mal etwas festigt. Weil das ist ja, und so können wir auf die FC-Seite kommen der Partie, das ist ja das, was den ersten FC Köln auszeichnet. Nicht nur natürlich gute Spielerinnen, also Agresch und Degen, die waren auch ein Hauptgrund dafür, dass der HSV so wenige Chancen sich letztlich herausgespielt hat. Aber das ist einfach ein gefestigtes Team. Da kannst du, wenn du die Verletzten-Situation kennst, kannst du blind die Aufstellung vorhersagen und auch die Tore, die schießen, Ja, da gibt's mal die Situation, dass Jessen Donhauser übersieht. Das wäre halt das frühere 4:1 gewesen. Aber du weißt, ne, die wird noch einen Konter so bekommen. Weil so spielt halt der FC. Und auch im Ballbesitz spielen sie gut. Und dass sie dann durch einen Standard so leicht in Führung gehen, das ist halt ärgerlich jetzt aus Hamburger Sicht. Aber überrascht einen auch nicht, wenn man den FC bisher gesehen hat. Und das fand ich wirklich einfach wieder sehr beeindruckend, dass auch nach der Länderspielpause der FC im Grunde da weitermacht, wo er aufgehört hat. Bei einem sehr guten, strukturierten Fußball, im sehr körperlichen Fußball unheimlich viele Fouls. Irgendwann waren es mal 18, wahrscheinlich sind die am Ende sogar bei über 20 rausgekommen. Also wie hat dir denn Köln gefallen?
Mir hat Köln sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, weil man ja auch bedenken muss, da ist Marina Hegering verletzt gerade und wie easy die das jetzt zumindest in dem Spiel wegstecken und wie die Struktur halt trotzdem stimmt und die da hinten stehen, fand ich beeindruckend. Und vorne ist Sandra Maria Jessen halt eine Bank. Also das ist ja Wahnsinn, ja, was sie da heute gespielt hat. Und das waren ja nicht nur die Tore. Die hat ja nebenbei auch noch diverse Vorlagen geliefert, aus denen man Tore hätte machen können.
Da hat unter anderem Pauline Bremer dann an die Latte geschossen. Das war so eine der Szenen von Jessen. Und trotzdem gab es schon auch diese Phase, wo eben Köln so ein bisschen ins Schwanken gekommen ist, so Anfang der zweiten Hälfte. Ich will es nicht überbewerten, weil das ist halt normal, dass auch die Gegnerinnen mal Chancen haben. Aber konntest du da was ausmachen, was dir gefehlt hat? Also ich fand zum Beispiel in der ersten Hälfte, Argrisch und Degen waren total gut da drin, Pässe in den Rückraum abzufangen. Das haben die zwei, dreimal richtig, richtig gut gemacht. Und Laura Vogt hat so, die hat ja sowieso so die Gabe, immer da zu stehen, wo sie in einer halben Sekunde gebraucht wird. Und dann hält sie einfach nur den Fuß hin und der Ball ist bei ihr und die Gegenspielerin liegt am Boden oder sie hat einen Pass abgefangen. Das ist mir in der zweiten Hälfte, hat mir das dann so ein bisschen gefehlt in dieser Phase. Aber ehrlicherweise weiß ich nicht, ob man da wirklich so ein hartes Urteil oder eine Erkenntnis draus ableiten kann. Hast du da Gedanken zu dieser kurzen Wackelphase, wo es auch auf 2:2 hätte gehen können?
Ja, ich habe es jetzt erstmal geschoben auf tatsächlich den Dreifachwechsel und darauf, dass sie sich durchsortieren mussten und da einfach nicht konzentriert genug waren in dem Moment. Weil ich weiß nicht, wie lange diese Phase gedauert hat, aber ich glaube, länger als 10 Minuten oder so werden es, glaube ich, nicht gewesen sein.
Genau, ja, so ungefähr.
Da hatte ich auch das Gefühl, jetzt schwimmen sie plötzlich ganz heftig, aber dann hatte sich das auch schon wieder gegeben und dann war es relativ schnell auch gegessen und sie hätten es vorher zumachen können. Ja, wahrscheinlich auch machen müssen.
Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich das Ding. Sie hätten es früher zumachen können. Plus, es gab da noch einen Wechsel, der geholfen hat. Also Zawistowska wurde ausgewechselt. Ich glaube eher verletzungsbedingt. Also weiß ich jetzt, ich will jetzt nicht sagen, ihr lag's, dass es diese Phase gab. Aber als Achczynska dann auf dem Feld war, hattest du nochmal so eine, die sowohl im Defensivzweikampf halt einfach sehr stabil ist und halt die Art und Weise, wie die in der Offensive ihre Sprints angezogen hat und auch Pässe gespielt hat. Die war nochmal ein deutlich belebendes Element. Und das ist halt dann, glaube ich, das Letzte, was du noch zum Sagen kannst zum Unterschied zwischen HSV und FC. Und das ist jetzt wirklich keine Neuigkeit. Aber der FC wechselt und wird nochmal besser. Nicht, weil die Spielerin, die rausgeht, schlechter ist, sondern einfach, weil die Gegnerinnen sind müde. Und dann kommt eben zum Beispiel nach Achczynska oder es kommt eine Leimensteu, finde ich, die auch nach so kurzer Akklimatisierungsphase dann sehr, sehr gut gespielt hat. Und beim HSV ist es so, wir hatten ein kurzes Aufflackern der Einwechselspielerinnen. Aber wenn man ehrlich ist, im Großen und Ganzen hat es dann doch nichts verändert und hinten war es weiter relativ wild, wie sie verteidigt haben und vorne war es weiter relativ verkopft, wie sie angegriffen haben und dann kommt halt auch so ein 1:4 zustande.
Ja, und hinten raus war die Energie dann irgendwann auch weg, mit der die da reingestartet sind ursprünglich. Und man muss es ja auch mal sehen, die sind gut gestartet in die Saison und jetzt rutschen die plötzlich da unten rein. Und das Essen, das Spiel gestern gezogen hat, das hat, glaube ich, den Druck wahnsinnig erhöht auf dieses Team. Und das wird nicht angenehm gewesen sein. Und natürlich hast du den Heimvorteil mit diesen Zuschauern, die dich nach vorne peitschen. Aber das kann dir ja auch entgegenschlagen, wenn es nicht läuft.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Emily, du hast viel genickt. Irgendwie habe ich den Eindruck, du hast das Spiel auch gesehen. Magst du noch irgendwas ergänzen, bevor wir weitermachen?
Nee, ich finde, Lisa hat das alles super genauso erzählt, wie ich es auch gedacht habe mit dem HSV. Also ich habe da nichts zu sagen. Ich will auch nur sagen, Jessen ist einfach eine überragende Spielerin. Kann man nichts dazu sagen. Also ein Top-Transfer, den der erste FC Köln da getätigt hat.
Aber wirklich, und inklusive mit Britta Karlsson, da haben sie wirklich einige richtige Entscheidungen getroffen. Bedeutet eben, dass der FC jetzt bei 18 Punkten steht und auf Tabellenplatz 8. Damit lohnt sich jetzt eher der Blick nach oben als nach unten. Also aktuell sind es 5 Punkte Rückstand auf Platz 3. Will jetzt nicht sagen, dass da der FC hin muss. Aber über Abstiegskampf müssen wir jetzt auch nicht mehr reden bei dieser Punkteanzahl. Es geht jetzt dann zu Hause gegen Jena und dann wird man noch bei Leipzig antreten, bevor es dann in die Winterpause geht. Also gibt noch die Möglichkeit, hier weitere Punkte zusammen für den HSV. Ja, also Winterpause hätte jetzt schon begonnen, ist zu viel, aber auswärts bei Bayern und auswärts bei Wolfsburg, boah, also Wellness ist es jetzt auch nicht gerade, was da auf den HSV wartet. Vielleicht kann es helfen, denn da kann man nur positiv überraschen. Niemand würde jetzt dem HSV einen Vorwurf machen, wenn man da zweimal verliert, vielleicht sogar deutlich verliert. Vielleicht können sie es so angehen. Ein Punkt Rückstand ist es jetzt aktuell auf Rang 12 und der HSV eben auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Und mit dem VfL Wolfsburg, also einem der Gegner, der nächsten Gegner vom HSV, haben wir auch schon ein Team von dem Spiel, über das wir jetzt reden wollen. Wir wollen sprechen über die Partie zwischen Wolfsburg und dem SC Freiburg. Kennen wir alle schon ganz gut aus dem DFB-Pokal in dieser Saison, noch gar nicht so lange her. Und auch das Ergebnis kennen wir sehr gut. Diesmal war es so, Freiburg geht in Führung durch einen schönen Schuss von Lela Egli. Wolfsburg tut sich tatsächlich schwer dagegen, was Zählbares aufs Scoreboard zu bekommen. Allerdings in der zweiten Hälfte, dann da ist dann die Dominanz vom VfL schon relativ drückend und dann kann auch erst Greta Stegemann mit einem Eigentor in der 51. Minute ausgleichen. Da hat Huth einen Freistoß nach innen geschossen, Pop hält noch den Fuß hin und fälscht ab und deswegen war so ein bisschen unklar, wem da der Treffer gut geschrieben würde, aber hier, wo ich es jetzt sehe, ist es Stegemann, ist jetzt auch nicht so wichtig. Caitlin Dijkstra macht dann in der 68. Minute nach einem kleinen Fehler von Laura Benkert das 2:1 und Alexandra Popp kann in der 88. Minute noch das 3:1 drauflegen. In der 92. macht Büsi sogar noch das 4:1, stand allerdings knapp im Abseits. Deswegen, Emily, bleibt es das 3:1, was wir auch schon aus dem DFB-Pokal kennen. Aber die Frage ist, hat sich Freiburg teurer verkauft als damals im Pokalspiel? Wie würdest du es sehen?
In der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Also erstens mit dem direkten, also ein super Traumtor von Egli. Also ansatzlos, einfach reingeschlänzt in den Winkel. Stina Johannes hatte auch einfach da keine Chance. Und ich finde, da hätte auch die Abwehr von Wolfsburg deutlich besser, aggressiver rangehen können. Sie haben ihr einfach unfassbar viel Platz gelassen. Auch schon beim Pass von Bobian zu ihr war einfach niemand an ihr dran und die waren ja schon an der Strafraumkante und dass du da so passiv agierst, ist schon eine Nummer. Das andere ist auch, dass Freiburg, ich fand die Abwehrriegel diesmal viel, viel besser. Also die hatten so einen doppelten Abwehrriegel, das, was ich so immer ein bisschen gesehen hatte, mit dem, dass Firmini ganz alleine vorne war und die anderen sind dann mitgelaufen. Also ich glaube, das war dann 5-4 oder 4-5, je nachdem, wie wer auf den Flügeln auch war. Und man hat halt gesehen, dass die deutlich aktiver und näher an den Spielerinnen waren als im DFB-Pokal. Und die hatten weniger zugelassen. Das andere ist natürlich auch, Wolfsburg war sehr kreativlos und sehr ideenlos. Es wurde dann mal wild eine Flanke geschlagen, weil man weiß, Pop ist im Strafraum. Die wird schon irgendwie an den Ball kommen und das Tor machen. Und auch, ich fand auch Sikai hatte jetzt nicht so ein, also sehr schöne Ansätze gehabt Richtung Tor, aber auch viel zu verspielte gehabt. Oder auch mal die falsche Entscheidung getroffen, mal reingezogen, statt über außen zu gehen. Also es war so ein Mischding von, Freiburg hat sich teurer verkauft, die hatten aber auch danach nicht mehr wirklich eine Chance gehabt. Die haben einmal diesen Torschuss gehabt und dann war auch nicht mehr viel. Also ich glaube, danach waren schon noch mal ein paar, 1, 2, 3 Chancen, aber jetzt nicht, wo ich sage, da musste Stina Johannes krass eingreifen. Aber Wolfsburg hat auch einfach die eigenen Chancen nicht genutzt. Und dann kam halt die zweite Halbzeit, wo sie dann einfach effektiver waren. Ich finde, man hat auch einfach gemerkt, dass Bärenstein gefehlt hat. Ich finde, waren wenige Steckpässe einen guten Steckpass und Bärenstein ist meistens einfach durchgelaufen und hat das Tor gemacht. Und das hat so ein bisschen gefehlt. Also man hat so gemerkt, es ist alles so ein bisschen, kann besser sein. aber man weiß auch, Wolfsburg spielt meistens auch eine bessere zweite Halbzeit als eine bessere erste Halbzeit. Also man konnte dann als Wolfsburg-Fan hoffen, dass es wahrscheinlich besser wird als zu Beginn.
Ja, und ich finde auch, dass es wirklich viele positive Dinge im Wolfsburger Spiel gab. Und bei Wolfsburg war, glaube ich, das Problem, vor allem in der ersten Hälfte, dass die haben sich echt ein paar Mal richtig schön durch die Linien durchgespielt. Und dann standen sie im Angriffsdrittel und dann drehen sie ab. Und zwar, also Sikai war das manchmal, das war aber auf der anderen Seite auch Lena Latwein, die da manchmal ein bisschen zurückhaltend war. Ich weiß gar nicht, warum. Auch Ella Pedemos war jetzt nicht so im Spiel nach vorne so aggressiv, würde ich jetzt mal sagen. Also eher einfach in der Auswahl ihrer Aktionen. Sie haben immer eher die Sicherheitsvariante gewählt. Und das war in der zweiten Hälfte besser. Und deswegen war Wolfsburg eben in der ersten Hälfte schon überlegen und hatte eine gute Feldposition, auch gute Chance, muss man auch sagen. Also es gibt auch eine gute Chance zum Beispiel für Pedemos vor in der 7. Minute, ist das glaube ich schon, bevor überhaupt Freiburg noch in Führung geht. Aber das ist in der zweiten Hälfte wirklich besser geworden. Und das hat halt vor allem mit einer Justine Jellern zu tun, finde ich, die ein wirklich fantastisches Spiel gemacht hat. Die war fast fehlerlos im Passspiel und war überall im Passspiel involviert. Das hatte damit zu tun, dass es dann ein bisschen besser wurde, als Pujols ausgewechselt wurde und dafür Janu Lewis kam. Und auch Vivian Endemann für Pedemos hat zumindest mehr Schwung erzeugt auf dem Flügel und sie waren nicht mehr so rein vom Sikai-Flügel abhängig. Cora Sikai, die hat mir eigentlich gut gefallen, die hat auch defensiv ein paar wirklich gute Ballgewinne gehabt. Aber wenn sie wenigstens einmal pro Spiel an die Grundlinie ziehen könnte und nicht immer nach innen, das wird's ein bisschen überraschender machen. Und trotzdem hatten aber Schenk und auch und Blumenberg waren das, genau, die hatten gut mit Sikai zu tun. Also sie hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Ja, und dann ist es halt Alex Popp. Also Alex Popp hat wieder 8 Schüsse. Ein Tor ist es dann am Ende. Du hast jede Menge gewonnene Duelle. Eine Camilla Küver hinten drin in der Abwehr hat kein einziges Duell verloren. Hat eine 100% Zweikampfquote bei 7 Duellen insgesamt. Hat 13 von 16 lange Pässe angebracht. Also die war auch super im Ballverteilen. Dijkstra daneben hatte ein bisschen Probleme, aber so wirklich ein Thema wurde es dann eigentlich nach dem 0:1 nicht mehr. Deswegen muss ich sagen, ich fand das am Ende sehr souverän vom VfL Wolfsburg. Und die haben jetzt auch manchmal so kleinere Dinge drin, die mir echt ganz gut gefallen. Also Sikai war jetzt manchmal nicht breit, sondern eingerückt. Später dann in der zweiten Hälfte wieder sehr weit außen. War auch in Ordnung. Ich finde, dass Sjelland einfach super gut darin war, im richtigen Moment ins Zentrum vorzurücken. Und dann hatten da die Freiburgerinnen richtig Probleme. Die standen da manchmal im 2-3. Und Wolfsburg hat es dann auch ausgespielt in der zweiten Hälfte. Also deswegen, ich muss sagen, ich fand es war einfach ein gutes Spiel vom VfL Wolfsburg. Ich habe erstes Ergebnis, also ich habe es im Real Life gesehen. Ich kannte quasi das Ergebnis schon, als ich es gesehen habe und dachte mir noch so, da haben sie sich aber schwer getan. Und so habe ich es nicht empfunden, ehrlicherweise. Also vor allem die zweite Hälfte war schon sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde natürlich, man merkt halt die Qualität von einer Pop, wenn sie wieder spielt. Also das merkt man schon, dass sie auch, wenn sie halt mal nicht spielen konnte, dass sie einfach fehlt. Auch mit ihrer Körperlichkeit. Man merkt, die hat auch die Fouls an sich gezogen. Sie wurde ja auch wieder so hart rangenommen, wie sonst immer, weil man halt einfach weiß, wenn sie den Ball hat, wird's einfach gefährlich. Und das hat man einfach gemerkt. Und ich würde jetzt auch immer noch sagen, Freiburg hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht, aber gegen den VfL Wolfsburg, der halt über 20 Torschüsse hatte, wird's halt auch einfach irgendwann schwer. Und dann kann auch eine Bankart, die halt einen blöden Fehler macht, dann auch nichts mehr dagegen tun, obwohl sie auch eine Top-Torhüterin ist. Aber es wird auch einfach immer dann schwer, wenn es dann halt schon 1:1 steht, dann weiß man, wir haben so viel über den HSV geredet, dass ich da jetzt mal drinne bin, dass der VfL Wolfsburg einfach noch mehr drauf drücken wird auf das 2:1, auf das 3:1 und dann halt vielleicht auch auf das 4:1, was ja dann Bussi gemacht hat. Mhm. Und ich finde, wie du sagst, die Einwechslung von Endemann Bussi, das hat einfach nochmal so einen Schwung reingebracht und es hat auch viel mehr Spaß gemacht, dazu zu schauen. Es war so ein schönes Zusammenspiel zwischen den Flügeln im Mittelfeld und ist einfach toll zu sehen. Mhm. Klar, ich glaube auch, Freiburg kam halt einfach am Ende auch gar nicht mehr so ran. Die hatten auch mal zwischenzeitlich wieder so eine Phase, wo sie offensiv stärker waren. Ich glaube auch am Anfang, direkt an der zweiten Halbzeit, waren die relativ gut auch nach vorne, sind gut nach vorne gelaufen. Aber im Endeffekt gab es auch wieder diese langen Bälle, die dann rausgespielt haben auf Fömli, die auch von der Verletzung kommt. Und man hat halt gemerkt, dass sie noch nicht diese 100% ist. Das war auch, glaube ich, ihr erster Startelf-Einsatz. Dass sie einfach diese Bälle nicht mehr festmachen kann. Und dann merkst du halt, dass, also Freiburg ist ja auch gerade ein bisschen geplagt von Verletzungen und krankheitsbedingten Ausfällen mit Cillac und Birkholz, die auch die vergangenen Spiele super mitgespielt haben. Also mit Cillac auch eine enorme Entwicklung gemacht hat. Dann hast du da halt schon gemerkt, dass solche Spielerinnen halt dann fehlen auf den Flügeln oder halt auf dem Sturm. Klar, natürlich eine Blumenberg auch ein super Spiel gemacht, defensiv auch. Musste sie halt viel arbeiten auf der linken Seite, aber ging halt auch nicht anders.
Ja, aber das finde ich sehr gut, dass du nochmal Cillac und Birkholz ansprichst, die eben beide krank ausgefallen sind. Das hätte natürlich sehr geholfen bei Entlastungsangriffen, die es de facto nicht gab in der zweiten Hälfte. Also drei Schüsse hatten sie am Ende, aber keiner davon war so richtig gefährlich. Und das, was du zu Alex Popp gesagt hast, möchte ich noch mit einem lustigen Funfact unterstreichen. Es gab 16 Fouls in diesem Spiel insgesamt und an 38% der Fouls war Alexandra Popp beteiligt. Viermal wurde sie gefoult, zweimal hat sie gefoult. Und jedes Mal hat sie danach völlig entrüstet zur Schiedsrichterin geblickt. Daran konnte man es erkennen. Also es war alles wie immer eigentlich. Ansonsten, Lisa Kahl, finde ich, hat, die hast du ja auch gerade schon erwähnt, die hat noch wirklich ein gutes Spiel gemacht, war ein Grund dafür, warum über die Seite auch weniger ging beim VfL Wolfsburg. Und ansonsten hatte aber Freiburg wirklich in der, auch in der Strafraumverteidigung seine Probleme. Also Greta Stegemann zum Beispiel, die hat kein einziges Kopfballduell von 4 Duellen gewonnen. Und das ist schwierig gegen Alex Popp. Aber es wundert einen dann eben auch nicht, dass so ein Spiel verloren geht. Plus Felde und Oshukwu. Also, wenn du was Trauriges sehen willst, dann guck dir die Passquoten der Freiburgerinnen an, dann weißt du, warum sie auch keine Entlastung hinbekommen haben. Und ich weiß, dass es schwierig ist, du wirst hochgepresst, du liegst dann irgendwann 1-2 zurück und du spielst gegen den VfL Wolfsburg, das ist mir alles klar, also ich will es jetzt nicht kleinreden, aber wenn man die Frage stellt, was hat dem SC gefehlt, ja, Ballkontrolle, Kontrolle war so ein wesentliches Ding. Und dann ist es aber vielleicht auch ein normales Spiel für den SC Freiburg, bedeutet, dass man mit 19 Punkten jetzt auf Rang 7 liegt, 4 Punkte Rückstand sind es auf Rang 3. Man wird jetzt dann 2 Heimspiele noch bestreiten dürfen, gegen die SGS Essen und dann noch Werder Bremen. Für Wolfsburg gibt es jetzt noch mehr Spiele bis zur Winterpause, denn zum einen ist man weiter auf Rang 2, hat 5 Punkte Vorsprung auf Rang 3, 6 Punkte Rückstand auf die Bayern sind es aktuell. Man wird jetzt dann bei Real Madrid spielen in der Champions League, dann beim 1. FC Nürnberg, bevor man zu Hause Chelsea und dann den HSV empfangen wird. Also noch 4 Partien für die Wolfsburgerinnen, die ja in der Champions League sehr, sehr gut mit dabei sind. Und damit kommen wir zu dem Spiel, das nicht nur bei fantastischem Wetter stattgefunden hat. Wundert mich gar nicht, Lisa, dass du so ein bisschen angeschlagen warst vor dieser Aufnahme hier. Es hat sich allerdings auf viele Plätze erschreckt. Also es war nicht schön, im Fußballstadion zu sein an diesem Wochenende. Wir springen nach Essen zur Partie zwischen der SGS und dem 1. FC Nürnberg. Am Ende ist der Endstand vermeintlich eindeutig. Es ist ein 2-0 für die SGS. Vanessa Fürst hat in der 43. Minute getroffen und Leonie Köpp in der 91. Minute. Wenn man sich allerdings anguckt, wie die Tore entstanden sind, also bei Vanessa Fürst ist es eine Flanke, die sich ins Tor von Nürnberg senkt und bei Leonie Köpp ist es halt dann ein Last-Second-Konter eigentlich oder Last-Minute-Konter. Es gab noch 5 Minuten mehr Nachspielzeit. Dann sieht man schon, es war ein enges Spiel und Lisa, auch der 1. FC Nürnberg hatte durchaus seine Möglichkeiten, unter anderem Leiden. Die ist in einer Szene schon vorbei an Sindermann, aber wird dann noch sehr, sehr toll vom Ball getrennt. Also wie glücklich muss die SGS neben der Tabellensituation sein, dass sie dieses Spiel gewonnen hat? Wie haben dir denn die Essenerinnen gefallen?
Ja, es war ein spannendes Spiel. Es war ein enges Spiel, aber es war ein verdienter Sieg. Also die Essenerinnen haben mir eigentlich in der ersten Hälfte sehr, sehr gut gefallen. Hing auch stark damit zusammen, dass mir die Nürnbergerinnen überhaupt nicht gefallen haben in der ersten Hälfte, weil da kam de facto nichts. Die hatten auch fast 4 Wochen kein Pflichtspiel vorher, weil Länderspielpause und weil das verlegte Spiel gegen Frankfurt. Und so sah das ehrlich gesagt auch aus in der ersten Hälfte. Also da ging wirklich nicht viel zusammen. Essen hat das aber auch einfach gut gemacht in der ersten Hälfte. Also die waren sehr, sehr klar überlegen. Das Tor, ja, kann man unterstellen, dass Fürst vermutlich flanken wollte. Sie hat zumindest auch nicht hingeguckt.
Ja.
Aber es sah trotzdem schön aus.
Ja, ja, definitiv. Ich wollte nichts vom Tor wegnehmen. Tor. Aber es war jetzt sicher rausgespielt durch eine Kombination.
Ja, also klar, Essen hat weiterhin das Problem, da wirklich in die Box zu kommen und da die Abschlüsse zu finden. Das war in dem Spiel schon auch so. Und ich muss auch sagen, ich war sehr irritiert über die Aufstellung, weil ich irgendwie dachte, das habe ich schon mal gesehen, aber nicht unter Jessica Wissmann. Weil Ramona Meyer über links kam, Kowalski in der Mitte vorne im Sturm stand und Elmasi über rechts kam. Und ich dachte, das ist die Aufstellung von Robert Augustin und von Thomas Gerstner. Und die hat gar nicht gut funktioniert zu Beginn der Saison. Und das hat mich gewundert. Und ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass es darum ging, Hohmann und Laien auf den Außen in den Griff zu kriegen. Mhm. Dass sie sich einfach gesagt haben, wir stellen da Ramona Meyer hin und die räumt alles ab von vorne nach hinten. Weil ich meine, was Ramona Meyer spielt in Essen, hat ja lange nichts mehr mit einer Stürmerin zu tun. Die ist ja dafür zuständig, einfach alles wegzuhalten vom eigenen Tor. Und ja, macht das auch sehr erfolgreich, aber dass dann auch mal die Energie und die Konzentration fehlt, um nach vorne auch noch Tore zu machen, dafür habe ich jetzt irgendwie vollstes Verständnis, wenn ich mir angucke, was die läuft und ackert in so einem Spiel. Und ja, Elmasi geht halt auch in Zweikämpfe und nimmt es halt auch an und presst auch. Und darüber haben sie das eigentlich auch in den Griff bekommen, dass die Außen der Nürnbergerinnen wirklich nichts zustande bekommen haben in der ersten Halbzeit.
Mhm. Ja, und da glaube ich tatsächlich liegt auch der Hauptunterschied zwischen beiden Teams im Pressing tatsächlich. Also man muss sagen, beim 1. FC Nürnberg, da fehlt Aneta Polaschkova, die ist mit einer Prellung zurückgekehrt aus der Länderspielpause. Es war klar, dass sie dieses Spiel noch nicht machen kann. Ob sie jetzt in den nächsten Spielen wird antreten können, ist aktuell noch nicht bekannt. Und jetzt dadurch, dass es schon am Mittwoch weitergeht gegen Eintracht Frankfurt, könnte das auch eng werden. Und da hast du aber halt einen deutlichen Unterschied gesehen. Also Nürnberg hat dementsprechend auch auf hohes Pressing mehr oder weniger verzichtet. Du hast auch gesehen, Baumgartl ist da deutlich anders als Polaschkova. Also Polaschkova hat ein ganz anderes Tempo, eine ganz andere Giftigkeit und auch, ich glaube, auch mehr Bock an diesen oft sehr sinnlosen Pressingläufen, die du halt nur machst, weil du sie machen musst, die dann aber in einem von 20 Fällen Effekt haben können. Und dafür hat es sich dann am Ende gelohnt. Das hat nämlich der Club nicht gemacht. Und deswegen konnte Essen ganz gechillt aufbauen, hat ihnen auch noch geholfen, dass sie da in der Dreierreihe ja aufgebaut haben. Also wir hatten eben quasi wieder, du hast es ja gesagt, die Fünferkette mit den vorne, den Offensiven ein bisschen anders ansortiert. Und auf der anderen Seite, wenn wir eben über das Pressing von Essen sprechen, dann finde ich das eben, war es nicht nur von der Positionierung her aggressiver, sondern eben auch viel erfolgreicher. Und deswegen glaube ich, hat es Nürnberg bis auf eine Phase in der zweiten Hälfte eigentlich nie so wirklich geschafft, mal drucklos spielen zu können. Also die hatten selten mal keine Gegenspielerin, die mussten immer unter Zeitdruck entscheiden und da sind unglaublich viele Fehler passiert, auch durchaus nachvollziehbar, auch bei schlechtem Wetter, schwer bespielbarer Untergrund und so weiter und so fort. Also das ist nicht so einfach. Aber das fand ich war wirklich ein Unterschied. Gleichzeitig werde ich allerdings aus Essen auch noch nicht so ganz schlau. Ich fand Spielaufbau war gut, das Verteidigen gegen den Ball, also in der tiefen Besetzung war super, in der Restverteidigung ja gut, da rutscht halt mal einer durch auf Line, das kann einfach mal passieren. Du hast jetzt schon die Probleme angesprochen, in den Strafraum zu kommen. Wenn wir mal so bei der Offensive generell bleiben von Essen, wie gefallen sie dir denn da? Ist es zu ausrechenbar für die Gegnerin? Sind dafür dann die Spielerinnen vielleicht dann doch nicht die richtigen? Weil man dann gesehen hat, als Potzi und Köpp auf dem Feld standen, zugegeben, es waren nur ein paar Minuten und Nürnberg war auch platt. Aber die haben halt irgendwie nochmal so ein anderes Element, die gehen nochmal öfter ins Dribbling rein, die gehen auch schneller vertikal. Also was fehlt denn da Essen deiner Meinung nach noch?
Also was im Moment sehr stark fehlt bei Essen, ist einfach eine Natascha Kowalski in Topform.
Ja.
Die Form ist einfach im Moment nicht da, um das Spiel an sich zu ziehen. Also da geht auch häufig mal der Kopf runter, weil Aktionen einfach nicht funktionieren und man sieht, dass ihr vieles gerade schwerer fällt. in dieser Saison. Und ich glaube, das ist ein Problem für Essen. Zweites Problem ist, dass Van Belle noch nicht so eingeschlagen hat, glaube ich, wie man sich das vorgestellt hat, die ja auch die offensive Position hinter den Spitzen spielen kann und wo man auch Ansätze sieht und auch die Schusstechnik sieht. Also das sieht, was die Essener sich, glaube ich, vorgestellt haben bei dem Wechsel. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie einfach noch ein bisschen Zeit braucht, sich an die Bundesliga anzupassen. Mhm. Und kann mir vorstellen, dass da noch mehr kommt, aber im Moment reicht es einfach noch nicht auf der Position. Und was immer fehlen wird, ist Lilly Pocella. Das ist einfach so für das Essener Spiel. Also wenn ich mir vorstelle, die ist da in so einem Spiel mit drin, dann sieht das, glaube ich, alles anders aus. Aber sie müssen halt mit dem arbeiten, was im Moment geht. Und ich finde, das haben sie gut gemacht, weil die aus einer Phase kommen, wo sie derart verunsichert waren, dass sie so ein Spiel nie gezogen hätten. Mhm. Und dass das so ein Ball wie der von Vanessa Fürst reingeht, das wäre auch nie passiert in den ersten Saisonspielen. Und da war einfach mehr Selbstverständnis und mehr der Glaube daran, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Weil das habe ich schon gesehen. Die sind geschwommen in der zweiten Halbzeit, das war so. Da hat Ostendorp auch umgestellt und hat zur Pause einen Doppelwechsel gemacht. Clara Fröhlich und Franziska May sind gekommen für Licina und Ellie Gambone. Und dann ist Luisa Guttenberger ins Mittelfeld gezogen worden. Das hat natürlich irgendwie erstmal ein bisschen was verändert. Aber da war dann auch wirklich eine Zeit, wo Essen nicht so dagegen gehalten hat, wie in der ersten Halbzeit, wo es einfach nicht mehr so sortiert war. Und das war natürlich ein Problem, wenn du nur 1-0 vorne liegst, dass du es dann so schwimmen lässt. Und ich glaube, da ist ihnen dann auch irgendwie nochmal ordentlich bang geworden. Und dann kam einfach auch so eine Zeit, wo das Spiel schwierig und hektisch wurde. Also wo es auf dem Feld einfach hektisch wurde, sind dann plötzlich die gelben Karten geflogen. Also innerhalb von 10 Minuten hat Fabian Michel 4 Essenerinnen verwarnt, zwischen der 75. und der 85. oder 86. mag es gewesen sein. Und da ging es nur einmal um ein Foulspiel. Den Rest der Zeit ging es darum, meckern, reklamieren, den Ball nicht hergeben, wenn der Gegner Einwurf hat, solche Sachen. Und ich muss aber sagen, ich habe es verstanden. Weil wenn man jetzt den gleichen Zeitraum anguckt und guckt, was ist denn sonst so passiert in diesen 10 Minuten, dann habe ich da 3 taktische Fouls und einmal Fuß festhalten, völlig unmotiviert. Und jedes Mal gibt es auch den Freistoß für Essen, das heißt, es wird gepfiffen, aber es gibt nicht einmal eine gelbe Karte für Nürnberg. Und ich verstehe da den Frust der Essenerin. Und da ist das Spiel halt irgendwie ein bisschen entglitten. Und da weiß ich nicht, woran es lag, dass Fabian Michel das so entschieden hat. Also ich finde, man kann gute Argumente finden für die 4 gelben Karten in der Situation. Ich verstehe nur die taktischen Fouls nicht, warum die nicht gepfiffen werden. Also beziehungsweise gepfiffen werden, aber nicht geahndet werden im Endeffekt. Also warum es da keine gelben Karten gibt. Und das hat irgendwie sehr viel Hektik reingebracht. Und da hatte man auch ein ordentlich aufgebrachtes Publikum. Und man hatte auch sehr aufgebrachte Essenerin, also so, dass Jackie Meissner dann für Meckern auch gelb bekommen hat, obwohl sie Kapitänin ist und ja zumindest das Recht haben sollte, was zu sagen. Aber da hat sie wohl einmal zu viel was gesagt.
Ja gut, das hat Clodis Perlavicus dort ja auch erfahren. Die hat beim 5:0 in Frankfurt auch für Meckern gelb gesehen, obwohl sie, also eigentlich wollte sie nur was sagen zur Schiedsrichterin, aber ja gut, vielleicht hat sie es in einer Art und Weise gemacht, die dann trotzdem nicht okay war. Ja, das ist interessant, weil diese Phase, die du ansprichst, die steht eben auch so ein bisschen so stellvertretend für dieses Spiel, weil da hatte ja dann auch der Club seine Möglichkeiten. Die größte Chance war allerdings eine, also neben dem von Lein, das habe ich vorhin schon angesprochen, wo auch einfach, ich glaube, Plattner war es, die sie noch vom Ball trennt. Das war auch einfach eine sehr, sehr gute Defensivaktion, muss man sagen. Gab es ja dann noch diesen einen Kopfball von Franziska May. Da springt Kim Sindermann unter einer Ecke durch und May kommt dahinter völlig frei zum Kopf, aber ist auch schwierig. Sie sieht den Ball spät. Aber das war eben der Moment, wo man das Gefühl hatte, danach kamen nochmal zwei Laienchancen, aber da hätte das Ganze kippen können. Und so vorher und in diese Phase rein, da war es dann wirklich unruhiger. Auch befördert dadurch, dass der Club, also ich habe vorhin so das Pressing besprochen, dabei habe ich aber unterschlagen, es gab schon auch Phasen, in denen der Club hoch zugestellt hat. Sie haben halt bloß, und sie haben auch da Fehler provoziert. Zindermann hat so einmal so völligen Fehlpass ins Ausgeschlagen zum Beispiel, aber und der FCN da auch manchmal den Ball gewonnen, aber sie haben halt daraus gar kein Kapital geschlagen. Deswegen waren das quasi letztlich fruchtlose Bemühungen. Letztlich war es.
Ich glaube, diese Ballkläraktion, das ist die 57. meinst du, Line, ne? Als sie an Zindermann vorbei ist. Das war
ja, genau. Ach, nee, Becker, Lenny
Becker, die den noch gerettet
stimmt.
Hat. Ja.
Dankeschön. Ja, ich habe mich hier einfach verlesen, ich habe einfach in der falschen Minute gelesen. Aber über Becker kann man ja auch nochmal sprechen. Lani Becker, 17 Jahre erst jung. Wir haben generell wieder viele junge Spielerinnen auf dem Feld gesehen. Auch Plattner, finde ich, hat, also da gab es auch so zwei, drei Situationen, die nicht funktioniert haben. Aber es war super interessant, wenn die sich hat fallen lassen im Spielaufbau, dann ist Lecina oft mitgegangen und dann war so ein riesiges Loch frei im Zentrum von Nürnberg und sie haben da nie reingespielt. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ehrlich gesagt, als ich es einmal gesehen habe, ist noch dreimal vorgekommen, sie haben kein einziges Mal reingespielt. Merken sie sich vielleicht fürs nächste Mal und dann in der zweiten Hälfte, aber ist Lecina auch nicht mehr mitgegangen. Also ich glaube, entweder hat sie es verstanden oder es wurde ihr gesagt, du, lass dich mal nicht so rausziehen, dann ist es ein bisschen besser für unsere Zentrumsabsicherung. Aber ja, es war einfach ein interessantes Spiel und für die SGS natürlich jetzt ein enorm wichtiger Dreier. Das sieht ja jeder, der eine Tabelle lesen kann. Wie würdest du denn, du darfst gleich nochmal was zur SGS sagen, aber wie würdest du denn aus Nürnberger Sicht jetzt auf dieses Spiel blicken? Weil es, man kann es ja eigentlich aus beiden Richtungen lesen. Man könnte sagen, nah dran am 1:1, alles gegeben und es war halt in dem ein Spiel hat nicht geklappt, was vielleicht in manch anderem Spiel in der Saison schon möglich war, unter anderem gegen die TSG aus Hoffenheim zum Beispiel. Man kann aber auch sagen, du darfst hier eigentlich nicht verlieren, dann hältst du dir erstmal Essen vom Leib. Wie würdest du es denn jetzt abschließend bewerten?
Also ich neige zu, du darfst es nicht verlieren. Und ich hatte aber das Gefühl, dass die mit Angst in das Spiel gegangen sind. Also die erste Halbzeit sah nicht so aus, als ob die das Team sind, das das unbedingt reißen will. Also da war mir zu wenig Mut dafür, dass du in der Tabelle höher stehst und dass du die Chance hast, dich da ein bisschen abzusetzen, fand ich es zu wenig. Ich glaube aber, es hat tatsächlich viel mit dem Ausfall von Agnetta Polaschkova zu tun, weil die einfach die Bälle auch vorne halten kann.
Ja,
wir haben ja keinen Ball da vorne gehalten bekommen. Also es wurde der Versuch über außen und in der Mitte ist man nicht durchgekommen und kein Ball blieb da. Und dadurch sind die natürlich auch viel gelaufen und hatten nichts davon. Und das ist auf Dauer anstrengend und es ist besonders anstrengend auf so einem tiefen Boden, weil das hat da halt 90 Minuten durchgeregnet auf diesem Platz. Also du hast keine weißen Stutzen mehr gesehen am Ende. Und das war für beide Seiten anstrengend. Also ich habe hinterher mit Jessica Wissmann kurz gesprochen, die auch der Meinung war, dass die schlechte zweite Halbzeit auch daran gelegen hätte, der Essenerin, weil sie meinte, wir sind das spielstärkere Team und wir hatten dann die größeren Probleme, weil wir konnten unser Spiel nicht mehr aufziehen. Sehe ich ein bisschen anders. Das hatte auch andere Gründe, dass die da in der zweiten Halbzeit einige Probleme hatten zwischenzeitlich. Aber es ist halt schon ein Punkt. Das war ein schwieriges Spiel auf diesem Boden. Und im Endeffekt hat Nürnberg aber gefühlt auch zu wenig investiert, um da was mitzunehmen.
Ja.
Und das finde ich erstaunlich, weil es war so eine Chance.
Also ich verstehe, was du meinst, weil gerade in der ersten Hälfte gab es Situationen, also mir ist es einmal bei Natasja Lein aufgefallen, da ist sie einfach nicht zurück in ihre Position gelaufen nach einem eigenen Angriff. Und das hat wirklich 30 Sekunden gedauert, bis sie dann wieder in ihrer Position war. Und dann kam der Ball auch dahin und dann war sie auch prompt einen Meter zu weit weg, um da irgendwie nochmal ranzukommen. Aber in der zweiten Hälfte finde ich eigentlich schon, dass der Club alles reingeworfen hat, zumindest von außen betrachtet, was man hatte. Es gab auch noch diese Chance, wo Miller nach einem Freistoß von Wosch ganz knapp verpasst am zweiten Pfosten. Es landet halt nicht in der Statistik, deswegen sieht es noch nach wenigen Schüssen aus. Aber es war halt einfach ein unheimlich physisches Spiel. Und das ist ja das, was du auch schon gesagt hast mit dieser Phase, in der auch wirklich Fabian Michel da gut zu tun hatte. Was glaubst du denn, bedeutet es denn jetzt für die SGS aus deren Perspektive, so ein Spiel jetzt, man möchte ja fast schon sagen, endlich mal gewonnen zu haben?
Ich glaube, das macht ganz viel mit dem Selbstbewusstsein. Also für die bedeutet es richtig viel, das Spiel zu gewinnen, wo sie reingegangen sind, auch mit der Maßgabe, wir müssen das eigentlich gewinnen. Mhm. Und das dann so zu ziehen, also das hast du auch gesehen im Stadion, als Köpp diesen Ball verwandelt, den sie ja wirklich auch dann eiskalt macht.
Gerade das Bundesliga-Tor.
Gerade aus Sicht des Essener Teams, das halt in dieser Saison nicht dazu neigt, diese Dinger eiskalt zu verwandeln. Also die gesamte Bank ist aufgesprungen, sie ist da reingelaufen. Da waren wirklich alle auf dem Platz in dem Moment, um sie zu feiern. Und du hast die Erleichterung gesehen. Also was da hinterher auch noch los war an Feierlichkeiten auf dem Platz. Also da wurde der Diver ausgepackt von der halben Mannschaft. Da war richtig was los. Also da war sehr viel Erleichterung drin. Ich meine, es ist ein Punkt, den sie jetzt vom Abstiegsplatz gerade weg sind, oder? Lass mich nicht lügen.
Ja, ein Punkt, genau. 8 Punkte Essen, ja. 7 HSV.
Genau. Ich meine, das ist jetzt noch nicht viel, ehrlicherweise, aber man ist überm Strich.
Ja.
Und ich glaube, aus Sicht der Mannschaft ist das sehr, sehr viel, was viel mit der Stimmung auch macht.
Mhm. Wir werden es überprüfen jetzt dann in Freiburg. Da spielt Essen auswärts am nächsten Spieltag und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Der erste FC Nürnberg wiederum, der bei 12 Punkten bleibt, damit noch 5 Punkte Vorsprung hat auf den HSV auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Club hat jetzt 3 Heimspiele in Folge. Jetzt erst am Mittwoch dieses nachgeholte Spiel vom letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt, dann gegen den VfL Wolfsburg am Samstag und wiederum eine Woche später ebenfalls am Samstag dann das Rückspiel quasi, das ist ja dann der erste Rückrundenspieltag gegen Union, wo man ja in der Hinrunde mit 1:1 einen Punkt mitnehmen konnte. Bin ich auch sehr gespannt drauf, wir werden doch gleich über Union sprechen. Die gehen auch so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Aber erst wollen wir sprechen über die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern. Man hätte erwarten können, dass das ein enges Spiel wird und dass hier die Eintracht vielleicht schafft, so wie in der Vergangenheit ja durchaus manches Mal, dem FC Bayern ein Bein zu stellen oder es zumindest ihnen schwer zu machen. Man muss sagen, es war sehr früh erkennbar, das ist nicht der Fall. Clara Bühl hatte unglaubliche Freiheiten auf ihrem Flügel und wer dann Linda Dahlmann auch noch die innere Mariona channelt und einfach unfassbar gute Pässe spielt, wie eben vor dem 1:0 zum Beispiel in der 12. Minute, dann wird es auch wirklich schwierig, das zu verteidigen. Und es war nicht der letzte Treffer für die Bayern. Jovana Damjanovic in der 45. Minute, Pernille Harder in der 2. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte treffen, dann steht schon 3:0 zur Pause und es geht direkt mit dem 4:0 durch Jovana Damjanovic weiter in der 48. Minute. Ein weiterer Treffer wird noch wahrscheinlich fälschlicherweise wegen Abseits nicht anerkannt, aber Alara kann in der 67. Minute dennoch den 5. Treffer machen für den FC Bayern. Und so, Emily, war es ein wirklich schwarzer Tag für Eintracht Frankfurt, für die das in der Tabelle auch durchaus wirklich Auswirkungen hat. 4 Punkte Rückstand sind inzwischen schon auf Rang 3. Und für Bayern wiederum war es natürlich ein goldener Tag, wenn es immer so leicht laufen würde. Dann wäre man, ja gut, wie soll man noch dominanter sein? Man hat ja immer noch nicht verloren in dieser Saison. Also lass mal vielleicht mit Eintracht Frankfurt beginnen, bevor wir dann über die Bayern sprechen. Hat dich das überrascht, wie die Eintracht das angegangen ist? Hätte man vielleicht auch irgendwann mal darauf reagieren müssen, dass ja dann schon klar erkennbar war, okay, also Riesen und Volta auf den Außenpositionen, die haben schon wirklich große Probleme?
Also ich glaube, man hätte schon vor der Aufstellung machen können, weil wir sind, also Eintracht Frankfurt ist mit einem 4-4-2 reingegangen und das spielen die selten. Die spielen eher mit einer Raute innen drin und das haben die warum auch immer dieses Mal nicht gemacht. Man hat halt gemerkt, dass das Spielsystem einfach nicht funktioniert hatte. Volta war komplett überfordert, mit Clara Bühl, die ist viel zu oft reingerückt. Ich war selbst im Stadion, ich habe Nico Anautos nur schreien gehört. Der ist sowieso immer recht laut, aber man hat ihm angemerkt, dass ihm das nicht so gefallen hat, wie die Spielerinnen das System gespielt haben. Mhm. Und einfach schon auch schon zur Halbzeit wechseln. Warum sollte man das nicht tun, wenn man merkt, hey, das funktioniert so nicht, man muss vielleicht doch defensiver aufstellen, man bringt vielleicht die Lara Achi-Götz noch rein, dann wäre es vielleicht ein bisschen entlassener. Natürlich ist es bitter, dass Nina Lürsen gesperrt ist. Das wäre ja der Ersatz für Wolter, beziehungsweise Tausch mit Riesen, Riesen auf rechts, Lürsen auf links. Hm. Da wäre es vielleicht noch stabiler gewesen, aber das ganze Grundkonstrukt hat einfach nicht funktioniert. Absprachen waren einfach nicht da. Wenn es mal in die Offensive ging, wurde ins Leere gespielt oder man kam erst gar nicht dazu, weil einfach Bayern dominant ist, auch im Mittelfeld. Das ist verrückt, auch wenn eine Georgia Stanway nicht da ist, eine Caruso, was sie da auch gespielt hat an dem Tag, einfach gut. Man merkt halt einfach, wenn man die Spielerinnen, die fehlen einfach, also wenn Spielerinnen fehlen, dass das einfach alles nicht mehr funktioniert. Und ich fand, die sind auch sehr nervös angetreten. Also das hatte ich schon in manchen Bayern-Spielen auch schon mal gesehen, dass man anfangs recht nervös ist und dann passieren halt auch mal Fehler, das ist halt so. Aber du kannst nicht gegen Bayern direkt so starten, dass du Bühl innerhalb von 10 Minuten dreimal da frei vors Tor hast, geht nicht. Darf nicht passieren. Vor allem im Heimstadion, wo du eigentlich den Zuschauern das geben möchtest, was sie wollen, nämlich einen Sieg gegen die Bayern. Und da muss einfach Anautos auch mal schauen, inwiefern er dann doch nochmal was umstellen muss, auch Richtung, wer spielt denn jetzt auch in der Innenverteidigung? Ingestet ist wieder gesund, natürlich eine überragende Spielerin, aber auch da hat sie diesmal nicht funktioniert. Auch viele Zweikämpfe verloren, nicht nahe genug an den Spielerinnen gewesen. Ob man dann doch nicht nochmal sagt, die Noemi Evil, ob sie dann doch nicht nochmal spielt, weil sie hat die vergangenen Spiele gut gespielt. Hm.
Also ich meine, das mit der Doppelsechs, das haben wir jetzt ja schon manchmal von Eintracht Frankfurt gesehen. Und 4-4-2 gegen den Ball, es kann schon funktionieren. Du hast vorne Anjomi, die kann den Ball festmachen und sie kann tief gehen. Du hast eine Laura Freigang, die kann den Pass auf Anjomi spielen, wenn sie tief geht. Und sie kann der Theorie, wenn sie Form hat, auch Bälle festmachen. Aber, also in der Theorie, glaube ich, hätte das schon funktionieren können. Und klar gibt es ein Problem auf den Außenverteidigerinnenpositionen, eben durch die Lürsen-gelbe Karte. Es wäre aber so wahrscheinlich auch schwierig geworden. Was ich aber ehrlicherweise nicht verstehe, sind zwei Sachen. Also das eine ist, du siehst eine klare strukturelle Unterlegenheit. Ich kann gleich noch erklären, was meiner Meinung nach Bayern da sehr gut gemacht hat. Aber Spoiler, es war nichts, was Bayern zum ersten Mal gemacht hat in der Saison. Die haben halt Dinge wieder sehr, sehr gut ausgeführt, bis zur Perfektion gut ausgeführt. Aber es waren genau dieselben Abläufe, die wir immer sehen beim FC Bayern. Und da hatte ich keine Antwort gesehen bei Eintracht Frankfurt. Also wenn sie eine hatten, dann haben sie sie nicht auf den Platz gebracht. Sprich, ich finde, dass man aus einer Formation, die völlig okay ist, 4-4-2, das dann aber so gespielt hat, dass es fast schief gehen musste. Plus, die Eintracht hat sich auch selbst in die Bredouille gebracht. Also die ersten zwei Chancen von Bayern, die sind auch nach Fehlpässen im Spielaufbau. Das kann passieren und ist menschlich und so weiter und so fort. Aber du musst einen perfekten Tag haben gegen Bayern. Selten wird ein Tag perfekt, wenn er so schon anfängt. Und das Zweite ist aber tatsächlich, oder dann doch das Dritte. Das Dritte ist dann doch, also irgendwann hättest du umstellen müssen, meiner Meinung nach. Und da bis zur 72. Minute zu warten, wo es ja dann schon 0-5 steht, das ist wieder ein klassischer Anautis, so wie wir es ganz lange gesehen haben. Diese ultraspäten Wechsel, also kann man natürlich so machen. Ich meine, die haben jetzt auch eine englische Woche vor sich. Natürlich mal wieder eine englische Woche jetzt durch dieses Nürnberg-Spiel, was sie haben. Aber da musst du vielleicht auch deine Spielerin ein bisschen schützen, denn wir alle haben ja gesehen, was da passiert ist. Und das, also das habe ich nicht verstanden. Und ich glaube auch, dass auch der Spielverlauf in der zweiten Hälfte eigentlich da in eine eindeutige Richtung gezeigt hat, weil du hast bei Bayern auch gesehen, also bis zum 5-0 haben sie wirklich durchgezogen. Dann so langsam haben sie mal abgelassen und es wurde ein bisschen weniger, was man sich auch notieren musste. Aber das finde ich auf Eintracht Frankfurt Seite wirklich hart. Und dass dann, gut, dass dann auch Altenburg bei einem Tor nicht gut aussieht und so. Das sind dann so selbstverstärkende Effekte. Aber das, was eben Bayern gut gemacht hat, und damit können wir ja dann quasi so ein bisschen überleiten, das fand ich wirklich interessant, weil das ist so, sie spielen es halt immer gleich, weil es halt auch immer gleich funktioniert. Die Bayern überladen den linken Halbraum. Also von sich aus gesehen, den linken Halbraum. Es war so, in einem 4-4-2 kannst du es auch so schön sehen, weil die so schön auf zwei Ketten stehen und beim 4-4-2 kann man immer im Aufbau kann man die Ecke bespielen, also quasi die vorderen zwei und die vorderen vier, da gibt's quasi so eine Ecke und von der Ecke aus kannst du dann so schön reinspielen, in die Formation rein. Und das hat Bayern gemacht und Bayern hatte, dadurch, dass Stanwell krank war, mit Karus und Tanikawa eine sehr offensive Doppel-Sechs, würde ich jetzt mal sagen. Und was hat Tanikawa gemacht? Also sie war überall zu finden, aber wo war sie am allerliebsten zu finden? Linker Halbraum. Was hat Franzi Kett gemacht? Die ist auf die Halbspur gegangen, wenn Bühl breit stand. Sie ist auf die Außen gegangen, wenn Bühl eingerückt stand. Meistens war es Halbspur, Kett durch. Plus, dann ist noch Pernille Harder manchmal auch noch mit dazu gekommen. Und wenn man jetzt mitzählt und sich überlegt, wie viele Spielerinnen bei Eintracht Frankfurt können eigentlich diesen Raum verteidigen, dann siehst du, dass eigentlich Elisa Sens die ganze Zeit hätte rausrücken müssen. Plus, Anyomi hätte wahnsinnig viel Defensivarbeit machen müssen, weil Ilestedt, die kann sich rausrücken als Innenverteidigerin in der Viererkette. Und Wolte und Reuteler, die haben schon alle Hände voll zu tun mit Kett und Bühl. So, und was ist am Ende passiert? Also der Theorie nach wäre es ein 4-3 gewesen auf dem Flügel. De facto war es ganz oft ein 3-2. Die haben einfach situativ, meistens mit Tanikawa, ein 3-2 gehabt gegen Wolter und Reuteler. Und dann haben die das ausgezockt. Und dann hast du auch keine Chance mehr. Dann wird eine Kette, eine Ereigniskette in Gang gebracht, die nur dann unterbrochen werden kann, wenn Bayern einen Fehler macht. Und in dem Spiel haben sie oft die Angriffe dann auch wirklich gut ausgespielt und sind so auch zu Torchancen gekommen. Und genauso haben sie auch gegen Nürnberg zum Beispiel gespielt. Wie hat's Nürnberg gemacht? 5-4-1 haben die gemacht. Dann hast du rein theoretisch 3 leichter auf dem Flügel draußen, weil du eben noch eine zweite Sechserin mit rausziehen kannst. Gut, bei Nürnberg hat's dann auch nicht so gut geklappt, aber das ist halt auch die Qualität von Bayern. Aber das fand ich wirklich krass. Und das war von Bayern vielleicht auch so mit das beste Spiel in dieser Saison. Also ich habe ganz viele Statistiken da, die ich jetzt nennen könnte. Ich glaube, ich nenne jetzt einfach mal nur 2. Also Caruso hatte eine 90% Passquote und diese 90% Passquote bezieht sich nur auf Pässe in der gegnerischen Hälfte. Und Tanikawa hat 25 von 27 Pässen in der gegnerischen Hälfte angebracht. Das ist nicht die Passquote der eigenen Hälfte, es ist nur die Offensivpassquote. Und wie gesagt, ich hätte jetzt noch ein paar weitere Statistiken, aber es war von Bayern wirklich beeindruckend und dann haben die es auch ausgezockt mit einer richtigen Spielfreude. Dann waren sie auch irgendwann nicht mehr zu stoppen. Du hast es ja vor Ort gesehen. Also wie haben dir denn die Bayern gefallen?
Natürlich deutlich besser als Frankfurt.
Krasser
Hot
Take.
Auch wenn es weh tat. Nee, man hat einfach gemerkt, was für eine Weltklasse-Mannschaft das ist. Das ist schon verrückt. Egal, was sie gespielt haben, die Pässe kamen an. Die waren super sauber. Die haben sich freigelaufen. Auch wie du sagst, wenn Bühl über links kam, im Hinterraum konnten die das nochmal querlegen. Da kam ein und hat noch aufs Tor geschossen. Die standen komplett alleine. Frankfurt war einfach nicht mehr dran. Das ist schon verrückt. Du hast dann auch eine Bank. Du kannst eine Alara einwechseln. Du kannst noch eine Caro Simon einwechseln. Vanessa Gillis kannst du einwechseln. Noch eine Lea Schüller, die gar nicht zum Einsatz kam. Und dann merkst du halt, was das für eine Qualität ist. Und da kann Frankfurt einfach nicht mithalten. Die hätten einfach einen Top-Tag dafür haben müssen. Haben sie nicht gehabt. Hat auch ein bisschen so zum Wetter auch bei uns gepasst, auch mit dem Regen. Aber was Bayern da gemacht hat, ich finde halt weiterhin, Clara Bühl ist eigentlich die beste Spielerin der Bundesliga. Was sie auf dem Flügel zaubert, das kann keine andere, gerade in der Bundesliga. Und das ist schon hoch anzurechnen an Bayern, dass sie die auch halten können oder vielleicht halten können. Ja, also Bayern hat mir sehr, sehr gut gefallen und auch in der Höhe verdient. Hätte mich nicht gewundert, wenn es noch ein 6-0 wäre, dann hätten die den Männern gleichziehen können mit einem 6-0 gegen Leipzig und dann wäre es ein schöner, schwarzer Eintracht-Wochenende gewesen, der kompliziert gewesen wäre. Aber naja, aber es war ein sehr schönes Spiel von den Bayern, das auch mal anzusehen. Das ist auch eine Gewinn, hat auch ein super Spiel gemacht. Ich fand es nur, wie du sagst, die gelbe Karte von Vigo Sotir, fand ich ein bisschen witzig, weil die Szene habe ich auch nicht ganz verstanden, warum sie eine gelbe Karte bekommen hat. klar, sie ist nochmal zu Schiedsrichterin gegangen, aber ich meine, sie hat nur eine Sache angemerkt und die hat direkt eine gelbe Karte bekommen. Also es ist auch ein bisschen verwunderlich, woher das dann kam. Ja, aber
Caroline Wacker wollte das einfach in dem Moment nicht hören und muss man dann vielleicht auch zugestehen. Das kennt man ja aus dem Alltag auch, dass man dann manchmal, wenn man gerade snappy drauf ist, dann bekommt es die anderen manchmal ab. Aber ja, also du hast jetzt im Grunde die Spielerin ja schon angesprochen. Zu Clara Bühl muss man noch kurz einfach nur sagen, 13 Assists und 5 Tore, also 18 Torbeteiligungen nach 12 Spieltagen. Nennt man eine gerade eine bessere Offensivspielerin in Europa. Eine Pernille Harder, wieder 2 Tore, 1 Vorlage. Ist das richtig? Man kommt schon durcheinander.
Ich glaube, ein Tor.
Ein Tor und 2 Vorlagen, so ist es richtig. Genau. Genau. Weißt du, wie viele Fehlpässe Pernille Harder in der gegnerischen Hälfte gespielt hat bei 22 Pässen?
Vermutlich 0 oder höchstens 1. Ja, einer. Das habe ich mir gedacht.
Ein Fehlpass. Die hat 3 Chancen vorbereitet. 2 davon wurden als Großchancen klassifiziert von Opta. Und dann hat sie eben noch 3 Torbeteiligungen. Also Wahnsinn. Und in der zweiten Hälfte dann auch der rechte Flügel. Also in der ersten Hälfte war schon viel über den linken Flügel, viel auch über Verlagerungen, also so wie Dallmann vor dem 1:0. Zweite Hälfte haben sie dann immer wieder auch Quinn hinter der Kette in Aktionen bekommen. Ich finde, dass man auch immer merkt, wenn Alara auf dem Spielfeld steht, ich weiß nicht, weil sie vielleicht eher eine Tendenz hat, mit dem rechten Fuß aufzudrehen, muss ich mal nochmal genauer hingucken, dass es dann auch häufiger ein bisschen mehr über rechts geht und weniger über links. Aber ja, also das war schon von Bayern wirklich ein krasses Spiel.
Wiederum kann man auch sagen, hätte Anyomi das 1:1 noch in der ersten Halbzeit gemacht mit dem Kopfball an der Latte, vielleicht hätte da das Spiel auch mal anders ausgesehen. Kam ja noch eine kleine Druckphase, aber selbst da weiß ich nicht, ob dann nicht Bayern erst recht aufgedreht hätte und gesagt hätte, nee, das lassen wir nicht zu und dann wird es vielleicht ein 5:1 statt ein 5:0. Das hätte,
ja, ich
noch mal,
da ehrlich,
hätte ich mich nochmal gefragt.
Ich habe da auch drüber nachgedacht, auch weil Martin Piller das so auch kommentiert hat bei Magenta Sport. Also es gab diesen Lattentreffer von Anyomi und es gab noch eine gute Schusschance von Lisanne Gräve. Beides in der ersten Hälfte, das war glaube ich in der 30. Minute. Da schießt sie ihre eigene Mitspielerin an. Also das war quasi Eintracht Frankfurts Nachmittag in a nutshell. Ich bin mir da ehrlicherweise nicht so sicher, ob es wirklich so viel anders gelaufen wäre, dieses Spiel. Denn Bayern hatte zwar seine Wackler auch im Spielaufbau, also in der Anfangsphase noch. Sobald sie in der gegnerischen Hälfte waren, war alles gut. Aber dieses Systemische, mit dem Bayern hier überlegen war, ich sehe nicht, wie sich das nicht hätte irgendwie auswirken sollen. Und ehrlicherweise, ich sage es jetzt noch einmal und dann halte ich auch die Klappe, aber ich kann auch nicht verstehen, warum man das nicht antizipiert oder es so gar nicht auf den Platz bringt. Also sie hatten keine Lösung für, was machen wir, wenn Tanikawa und Pernille Harder bei uns im Halbraum auftauchen. Wie schieben wir da hin? Also fand ich krass. So, jetzt lass ich es
ja,
aber
auch einfach kein Input auch von außen. Es ist schon, die haben einfach weitergespielt. Die haben so weitergespielt, wie sie es angefangen haben. Und das ist dann schon ein bisschen erschreckend. Dass sie eigentlich gerne das Ziel Champions League haben oder eigentlich Meisterschaft. Und dann treten die so gegen Bayern auf. Und das ist schon einfach nicht schön anzusehen.
Ich meine, man muss bei aller Fairness sagen, es war halt auch für Eintracht Frankfurt eine lange Pause, dadurch, dass eben das Clubspiel ausgefallen ist. Und sie kommen halt aus einer Phase der Stärke heraus. Und da sind zwar auch schon viele Gegentreffer kassiert worden, unter anderem ja im DFB-Pokal gegen Hoffenheim. Aber ich glaube, 8 Spiele waren es in Folge ungeschlagen, inklusive eines Siegs bei Wolfsburg in Unterzahl, wir erinnern uns, und man ist im Europapokal weitergekommen. Also warum soll man dann viel ändern? Also das ist wahrscheinlich ziemlich sicher die Sicht von Nico Arnautis, dass er sagt, naja, ich muss halt reagieren auf die Gelbsperre, aber ansonsten schicke ich die rein, die es eigentlich auch gut gemacht haben. Also man kann es vielleicht auch von der Seite sehen. Und das Gute für die Eintracht ist, man hat jetzt ja sehr schnell die Möglichkeit, sich zu rehabilitieren. Jetzt dann auswärts beim 1. FC Nürnberg. Und auswärts, das ist auch das Stichwort, denn die Eintracht wird nicht mehr zu Hause spielen bis zur Winterpause. In Nürnberg, bei Union und in Essen, das sind die nächsten 3 Partien für Eintracht Frankfurt. Es wäre ganz dringend aus Sicht der Tabellenplatzierung, dass man da auch wirklich möglichst alles gewinnt, denn 4 Punkte Rückstand auf Werder Bremen sind dann doch schon ein paar. Für den FC Bayern geht es jetzt dann zu Atletico Madrid und dann wird man zu Hause gegen den HSV und Vålerenga spielen, bevor man dann in Leverkusen das letzte Spiel dieses Kalenderjahres bestreiten darf.
Ein Gedanke noch zu Frankfurt. Ich kann mir das Stresslevel und das Leben von Nico Arnautis gerade auch ganz schwer vorstellen, weil ich glaube, der Mann hängt doch immer noch in der Pro-Lizenz.
Ja, Fußballlehrer, oder? Da dürften jetzt gerade die Prüfungen sein.
Mhm. Ja, und kann mir vorstellen, der hat viel zu tun und macht 3 Kreuze, wenn die Nummer durch ist. Und vielleicht
Ja, fair.
Gehen dann ein paar Dinge auch noch mal ein bisschen leichter von der Hand.
Ja, das stimmt. Ich finde es nur insofern interessant. Also das ist jetzt so ein totales Nischenthema. Aber ich habe da auch mal mit jemandem drüber gesprochen, der quasi bei dieser Trainerlizenz, bei diesem Fußballlehrer-Lehrgang sehr tief involviert war, eine ganze Weile beim DFB. Und das Lustige ist, das, was die ja da vor allem machen in vielen der spielanalytischen Segmente, sind eben quasi, wie passen wir an In-Game-Coaching? Wie können wir kleine Situationen lösen? Und genau das hat hier gefehlt. Und es gibt nämlich auch genau die Gegenbewegung. Manchmal hast du auch TrainerInnen, die machen dann den Fußballlehrer und dann auf einmal entdeckst du, dass die ständig so Mikromanagement in ihren Spielen machen und ständig nochmal einen Zettel reinreichen, übertrieben gesagt, und sagen, hier, schieb nochmal ein bisschen anders und jetzt machen wir den Halbraum nochmal ein bisschen zu. Also das ist auf jeden Fall richtig, was du sagst, und das kann auch jedenfalls auch eine Rolle spielen. Das war ja einer der Gründe, warum ich das mit Theodoros Dedes bei Hoffenheim nicht so ganz nachvollziehen könnte, von außen betrachtet zumindest, dass man ja bei ihm weiß, er hängt auch gerade in dieser ultrastressigen Phase drin. Aber lustigerweise gibt's quasi auch genau die Gegenentwicklung, dass du dadurch, dass du dich quasi in der Theorie so reinnördest in diesen Fußballlehrer, dass du es dann auch dein Spiel fast ein bisschen damit überfrachtest, mit so Mikromanagement. Vielleicht wollte er dem auch gegenwirken. Aber ja, ist ein guter Hinweis auf jeden Fall. Das stimmt schon. Also, ich habe gesagt, wie es weitergeht für Eintracht Frankfurt. Wir wollen blicken auf das Team, das punktgleich mit Eintracht Frankfurt aber noch hinter ihnen liegt. Das ist die TSG aus Hoffenheim. Die empfing zu Hause Union Berlin und hat dieses Spiel dann letztlich sehr souverän bestreiten können und mit 3:0 gewonnen. In der 20. Minute trifft Marie Steiner zum 1:0. Melissa Kösser kann in der 40. Minute das 2:0 machen und Selina Ncerci schon in der 52. Minute das 3:0. Und spätestens da, Lisa, hatte man den Eindruck, okay, das wird heute wieder eine Aufgabe, die zu groß ist für den ersten FC Union. Und das, obwohl auch Union gleich in der Anfangsphase mit einer sehr, sehr guten Chance reingestartet ist in dieses Spiel. Da ist Laura Dick, hat da vielleicht nicht die beste Entscheidung dieses Spiels getroffen. Jetzt ist es ja erstmal kein Drama, dass ein Team wie Union, auch unter all den Verletzungsproblemen, die man gerade hat, bei Hoffenheim verliert. Das Problem ist nur, dass häuft sich jetzt so, dass bei Union die Erfolgserlebnisse fehlen. Siehst du da ein Problem auf die Berlinerinnen zukommen, auch mit Blick auf die Tabelle?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Problem ist schon da. Mhm. Ja, ich glaube nicht, dass man bei Union Berlin damit gerechnet hat, dass man nochmal so nah da unten ranrückt. Und die Verletztenliste ist unglaublich lang. Und ich glaube, es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie sehr der Verein bereit ist, da nochmal Geld drauf zu schmeißen auf die Probleme, die sie gerade haben, und was da möglich ist und ob das schnell greifen würde. Ich glaube, das ist schon eine harte Phase jetzt erstmal für Union Berlin. In dem Spiel war es jetzt so, dass es auf dem Papier ja eigentlich ein ausgeglichenes Spiel ist, wenn man sich so die groben statistischen Werte anguckt. Also der Ballbesitz ist relativ ausgeglichen, Union liegt da sogar knapp vorne. Ist eigentlich bei den meisten Werten so, außer beim Eckenverhältnis, da liegt Union mit 8:1 ganz klar vorne. Und die hatten auch eine Reihe von Chancen, aber sie haben wirklich gar nichts draus gemacht. Das tat schon ein bisschen weh beim Zugucken. Also tat mir schon auch leid für das Team.
Das ist nämlich, glaube ich, genau das Thema gerade bei Union, dass du kannst es immer riechen. Du riechst quasi den Punktgewinn Minimum, den Union hat, eben weil man die ganzen Chancen hat. Also in der ersten Viertelstunde war es ja im Grunde eigentlich fast nur Union, die Chancen hatten, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Ja, genau. Nur Kempel, Heiseler, Halverkamps, Weidauer. Und dann kommt die erste Chance für Hoffenheim. Die ist aber auch gleich eine große, muss man sagen. Also als Hoffenheim dann die erste Chance hatte, war es eine große. Und das zieht sich jetzt ja so durch. Einfach dieser Chancenwucher, der ja auch schon gegen den HSV zu Punktverlusten geführt hat. Ich glaube, gegen Köln, das Spiel war auch so eins, wo man definitiv es hätte anders gestalten können, wenn man die Chancen besser genutzt hätte. Kannst du denn ausmachen, woran das liegt? Oder ist es die langweilige Antwort Qualität der Stürmerin?
Ich finde es ganz schwer zu sagen, woran das bei Union gerade liegt. Qualität der Stürmerin, ich weiß es nicht. Ich fand Eileen Kempel zum Beispiel gut in dem Spiel. Sophie Weidauer kann doch definitiv auch mehr, als sie da gerade auf den Platz bringt. Ich habe das Gefühl, dass das im Zusammenspiel einfach noch nicht rund ist, so in dem, was den letzten Pass angeht. Aber so richtig zu fassen kriege ich es nicht, weil ich Union jetzt schon ein paar Mal gesehen habe und eigentlich immer gedacht habe, eigentlich waren die nicht so schlecht. Mhm. Und eigentlich waren sie schon irgendwie auch dran, aber das geht halt dann manchmal schon sehr, sehr deutlich aus, dafür, dass es statistisch betrachtet eigentlich auch anders laufen könnte.
Ja, also ich muss sagen, ich bin so langsam am Zweifeln, ob das tatsächlich mit dieser personellen Besetzung funktioniert. Und das, obwohl ich, also Aline Kempe, ich würde auch zustimmen, dass sie ein gutes Spiel gemacht hat und auch Sophie Weidauer hatte ihre Aktionen. Aber es fällt halt schon auf, wie schlecht platziert die meisten Abschlüsse von Union sind. Und dass es jetzt nicht besser wird, jetzt ja auch schon über einen längeren Zeitraum, wir reden jetzt nicht von einem oder zwei Spieler, sondern das ist das Thema der letzten 6 Spiele Minimum bei Union. Das spricht dann schon dafür, dass es entweder eine totale mentale Blockade ist, aber selbst dann müsstest du ja zu dem Schluss kommen, ja gut, aber wir brauchen ja leider Stürmerinnen, die auch mal treffen, wenn es gerade nicht einfach ist. Also mit Rückenwind und Freibier trifft jeder von uns auch mal ein Tor. Aber mach's an einem verregneten...
Da überschätzt du mich, Max.
Ja, ich habe auch gerade mich auf eine viel zu hohen Scheffel gestellt, aber jeder, der mal mit mir Fußball gespielt hat, der weiß das schon. Aber kannst du es halt auch an einem verregneten Dezemberabend in Hoffenheim? Und ja, also und irgendwie tut's mir auch leid, weil du siehst ja, wie die Spielerinnen es probieren. Das sind auch keine schlechten Spielerinnen. Ich hatte in dem Spiel den Eindruck, dass manchmal Weidauer und Kempe ein bisschen zu sehr auf sich alleine gestellt waren. Also mir hat manchmal dann die Strafraumbesetzung durch Mitspielerinnen gefehlt. Das war das, was vor allem Heiseler immer so gut gemacht hat in der Anfangsphase der Saison, dass die einfach immer nachrückt in den Strafraum und dann auch anspielbar war. Das hat sie schon auch manchmal gemacht, aber Hoffenheim war auch gut drauf vorbereitet. Also vielleicht lag es auch da dran.
Und Heiseler war aber auch nicht gut drauf in dem Spiel.
Ja, und da kommen wir nämlich jetzt dann zum defensiven Problem, finde ich. Also vorne die Chancen nicht gemacht und das, obwohl man, also in der ersten Hälfte 10-10 Schüsse bei 53% Ballbesitz, du hast ja die Zahlen fürs Gesamtspiel auch schon genannt, also das war ein Trend, der hat sich komplett durchgezogen. Das war nicht so, dass quasi Hoffenheim erst nach 3-0 Führung dann Union den Ball überlassen hat. Aber was sich auch relativ früh durchgezogen hat, ich würde so sagen in der 15. Minute, ich glaube da gab es die erste Szene, wo es mir aufgefallen ist, dass Union sein Zentrum nicht geschlossen bekommen hat. Hipp und Heiseler, die haben sich immer wieder rausziehen lassen. Vielleicht auch, weil sie helfen wollten. Vielleicht wollten sie genau das machen, was ich gerade eingefordert habe. Und deswegen konnte da Hoffenheim nach Ballgewinn relativ entspannt durchspielen. Und vorm 0-3 siehst du es ja, da kann Gloning komplett entspannt durchdribbeln und mit der anderen Hand noch ein Buch lesen, bevor sie, also da gewinnt Rankin auf dem Flügel. Nee, sie gewinnt nicht den Ball, sie lässt einfach Weidauer ins Leere grätschen und dann spielt sie auf Gloning und dann dribbelt die über 40 Meter und spielt dann ist ein bisschen glücklich, wie das Tor fällt, aber das eigentliche Problem war dieses offene Zentrum. Und das, finde ich, muss ich Union dann schon vorwerfen lassen. Gegen die Chancenverwertung kann man vielleicht jetzt akut nichts machen, aber defensives Umschalten könnte schon ein bisschen besser sein, oder bin ich da jetzt zu kritisch?
Nee, das sehe ich durchaus auch so. Es war auch zu viel ungenaues Passspiel. Das würde ich aber sogar beiden Seiten ankreiden, dass da irgendwie viel in die Füße des Gegners gelaufen ist. Und ja, also es war am Ende ein klares Ergebnis, aber es war, glaube ich, nicht das Spiel, das Thomas Jordan sich vorgestellt hat. Mhm. Also wenn ich mir angucke, was er vor dem Spiel eingefordert hat, was er gerne möchte, nämlich viel Ballbesitz, dann hat das nicht funktioniert. Mhm. Und es ist am Ende ein klares Ergebnis, aber es ist jetzt auch kein tolles Spiel von Hoffenheim gewesen.
Ja, ja, das fasst wirklich schon gut zusammen. Gleichzeitig haben schon auch Dinge funktioniert. Also zum Beispiel das Pressing war ganz ordentlich. Also die ersten beiden Tore fallen beide durch Ballgewinne im Angriffsdrittel. Und das dritte Tor habe ich ja gerade beschrieben. Gewonnenes Duell auf dem Flügelzentrum war komplett offen. Ja gut, dann laufen wir 3-3 halt einfach mal an und machen dann den Treffer auch. Also das mit dem Pressing, das hat funktioniert. Aber ehrlicherweise, wie sage ich das jetzt? Ich will auch nicht immer so super kritisch sein, aber ich fand auch gar nicht, dass es so ein geniales Pressing war. Es war einfach nur, Union hat einfach unglaublich doofe Fehler gemacht in einzelnen Situationen. Oder vielleicht waren auch die Hoffenheimerinnen in einzelnen Situationen individuell überlegen. Das kann es auch sein. Also ich meine,
ja, Janssens, Jill Janssens fand ich ja schon gut. Also die hat schon richtig Druck gemacht, fast über das gesamte Spiel. Und ich fand auch, dass Cerci auffällig war, aber eben sehr unglücklich im Abschluss. Mhm. Bis auf das Tor, das sie dann am Ende doch noch macht. Aber ja, also Jill Janssens hat es eigentlich gerissen für Hoffenheim auf der Seite. Und die Mikros waren gut eingestellt. Du hast halt Thomas Jordan 90 Minuten durchcoachen hören.
Ja.
Also du hast hier 90 Minuten gehört, wie der denen gesagt hat, wo sie zu laufen haben, was sie zu tun haben. Der hat wirklich rund um die Uhr von der Seitenlinie reingerufen, was sehr gut zu verstehen war. Von daher gehe ich davon aus, es war auch nicht ganz das, was er sich vorgestellt hat, was sie gespielt haben. Ich glaube, er wollte ein paar Dinge anders haben, aber im Endeffekt nimmt er die 3 Punkte mit und sie haben 3-0 gewonnen. Geht er auch zufrieden nach Hause.
Ich meine,
aber für Union sieht das jetzt gerade nicht gut aus.
Also Union, glaube ich, die müssen jetzt irgendwie einfach in die Winterpause kommen und hoffen, dass nicht noch mehr hinter ihnen passiert. Also vielleicht fällt noch was für Union runter. Die weiteren Gegnerinnen sind zu Hause gegen Eintracht Frankfurt noch und dann in Nürnberg. Genau, das ist nämlich das Spiel, auf das ich vorhin ja aus Nürnberger Sicht schon ein bisschen vorausgeblickt habe. Es wird schwierig, glaube ich, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Das hast du auch in diesem Spiel gesehen. Aber es ist eine ganz, ganz seltsame Situation bei Union. Auch insgesamt. Also, weil man jetzt schon auch so wie bei Lisch Brankau, würde ich auch Aileen Pöse jetzt schon ein paar Fragen stellen wollen, warum manche Probleme einfach allen personellen Problemen zum Trotz nicht adressiert werden, zumindest auf dem Spielfeld. Also die Chancenverwertung ist jetzt immer gleich und man hat immer Chancen, das ist gut. Aber dass das Zentrum manchmal ein bisschen zu offen ist, das haben wir jetzt auch schon häufiger gesehen, dass man im Spielaufbau manchmal auch, also fast ein bisschen unschlüssig wirkt und dadurch Bälle verliert, das ist mir jetzt auch öfter aufgefallen bei Union. Vielleicht ist das natürlich auch eine mentale Komponente, es kann sein, auch die spüren Druck jetzt, ziemlich sicher. Also das wird interessant und genauso interessant finde ich ehrlicherweise auch den Blick auf Hoffenheim, denn in der Theorie nach, glaube ich, wollten die ihren Ballbesitz über eine Zentrumsdominanz haben, weil sie eben der Theorie nach mit Franziska Harsch, Laura Kloning und Amporta da eine Überzahl haben gegen Hipp und Heiseler und dann die hätten sie ausspielen können, die wäre ziemlich sicher nicht immer da gewesen, aber sie hätten dann, also dann muss ja eine von außen reinziehen oder eine Stürmerin sich fallen lassen von Union und dann spielst du auf den Flügel raus und von da kannst du dann vorrücken. Aber das war ehrlich gesagt kaum zu sehen. Also ich glaube, Thomas Jordan hat auch echt einige Themen, die er nochmal besprechen kann mit seinem Team und kann eben dankbar sein, dass eben da manche einfach eine gute Phase haben. Janssens hast du angesprochen, Marie Steiner, finde ich, hat auch also die Läufe von Janssens und von Steiner, die ermöglichen quasi nach dem Ballgewinnen die Tore, die fallen. Kloning dann wiederum mit ihrem Lauf das 13-0 vorbereitet. Und Cerci macht ja dann doch ihr Tor, obwohl wir beide sagen würden, irgendwie so ein bisschen unglücklich insgesamt. Aber hat ja dann doch gepasst. Und, das muss man auch noch sagen, Dick, also ich habe vorhin sie einmal negativ genannt, eben bei der einen Szene in der 7. Minute, aber ansonsten wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Das kommt eben auch noch mit dazu. Vor Hoffenheim geht's jetzt dann in das Auswärtsspiel bei Leipzig und dann wird man zu Hause gegen Jena spielen. Das sind die nächsten beiden Partien für Hoffenheim. Und damit haben wir jetzt noch eine Partie, über die wir sprechen wollen. Und die fand in Leverkusen statt, zwischen Leverkusen und RB Leipzig. Kommentiert wie ein anderes Spiel am Wochenende auch von Friend of the Show Nina Potzel bei Magenta Sport. Herzlichen Glückwunsch zum Kommentatorinnen-Debüt, liebe Nina. Gab's auch wirklich einiges, über das sie da berichten konnte bei diesem Spiel, denn am Ende fallen tatsächlich 5 Tore. Es geht schon sehr früh los mit einem frühen Treffer in der 2. Minute durch Lauren Bender, die staubt ab, nachdem Herzog eine Flanke von Kehrer nicht festhalten kann. In der 9. Minute geht's direkt weiter. Estrella Merino González schießt das 2:0 und als Vanessa Fodalla dann in der 17. Minute einen Strafstoß verwandelt, der aber definitiv ein Freistoß war, leider muss man sagen, scheint dieses Spiel eigentlich entschieden. Aber dann kommt die 2. Hälfte und in der 2. Hälfte, da kommt zum einen Marlene Müller, 56. Minute und Emilia Askers dort hier, 60. Minute und Emily, es steht auf einmal 2:3 aus Sicht von Leipzig und es gab schon durchaus noch einzelne Chancen für Leipzig. Hinten raus hätte auch Leverkusen das Spiel noch dicht machen können, aber es bleibt dann letztlich beim 3:2, was natürlich für Leverkusen auch ein extrem wichtiger Dreier ist, denn so kann man den Anschluss halten an Werder Bremen auf Tabellenplatz 3. Findest du denn, um mal mit der ganz basalen Frage anzufangen, findest du, dass es ein gerechtfertigter Sieg für Leverkusen war?
Also wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, ja. Wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut, eher schwierig, weil Leverkusen hat dann wenig stattgefunden. Klar, sie hatten auch wieder die Chancen gehabt in der zweiten Halbzeit, die sie einfach hätten nutzen müssen. Gerade auch so in den letzten 10 Minuten kamen die auch immer mal wieder auf. Aber Leipzig hat das auch einfach in der zweiten Halbzeit einfach wieder souverän gespielt. Also man hat dann nicht mehr diese Passungenauigkeit gehabt. Man hat Boboi besser gefunden. Man hat die Absprache zwischen den Spielerinnen besser gemerkt. Also eine Marlene Müller, die dann besser mit Boboi kommuniziert hatte. Oder eine Boboi mit Lisa Baum. Also man hat gemerkt, Leipzig wird besser und effektiver. Und Leverkusen hat einfach versucht, zu Ende zu spielen. Man hat langsam die Müdigkeit gemerkt. Leverkusenerinnen sind gar nicht mehr hoch angelaufen. Also gerade so, glaubt, ab der 70., 75. Minute ist es gar nicht mehr geschehen. Dann hat man halt versucht, durch frische Kraft halt nochmal das reinzubekommen. Klar, ich würde schon sagen, also wenn man alles sich anschaut, ist es auf jeden Fall ein okayer Sieg gewesen. Also ich würde nicht unbedingt sagen, verdienter Sieg. Sie sind einfach sehr gut gestartet, aber ein Sieg, der halt für sie wichtig war und für Leipzig einfach extrem bitter, dass sie einfach nicht den Ausgleich noch machen.
Hm. Also ich glaube, dass der Sieg letztlich durch die sehr gute Anfangsphase herkommt. Da war einfach Leverkusen auch extrem druckvoll im Pressing. Das war richtig. Also da hatten die ein Tempo auch und gerade Lauren Bender einfach fantastisch gespielt, macht das 1:0 selber, bereitet das 2:0 vor und das 3:0 ja letztlich, sie ist es, die gefoult wird. Aber da kommen wir halt zum Aber. Es war halt nie im Leben ein Strafstoß, total bitter aus Leipziger Sicht, dass das dann letztlich das Spiel mitentscheidet. Wäre auch nach Ansicht von irgendwelchen Bildern sofort zurückgenommen worden, aber war jetzt eben dann eben leider ein Fehler von Julia Beuke und ihrem Team. Aber was ich eben damit sagen will, ist, der Beginn von Leverkusen, der war super druckvoll und der hat auch perfekt funktioniert. Und dann in der zweiten Hälfte, ich habe da vorhin schon drüber nachgedacht, als Lisa über das Wetter gesprochen hat in Essen und dass da Jessica Wissmann gesagt hat, das ist uns auch nicht so ganz entgegengekommen. Irgendwie schwer, das aus der Ferne zu beurteilen, aber hatte ich den Eindruck, dass das schon auch eine Rolle gespielt hat, dass es immer wieder angefangen hat zu regnen und gerade hinten raus war das, glaube ich, echt ein Problem. Und es ist jetzt nicht so, dass der Platz schlecht gewesen wäre, denn in Leverkusen gehört er immer mit zu den besten Plätzen in der Bundesliga der Frauen. Aber so ein bisschen das Gefühl hatte ich auch, das hat aber auch Leipzig betroffen. Also Leipzig hatte einen furchtbaren Start, dann sind sie gut zurückgekommen, das muss man ihnen wirklich zugute halten. Sie hatten allerdings in der ersten Hälfte kaum nennenswerte Chancen, würde ich sagen. In der zweiten Hälfte war es dann viel, viel besser. Und dann war, glaube ich, der Unterschied zwischen beiden Teams letztlich, dass Leipzig leider schlechter geworden ist durch die Einwechslung im Großen und Ganzen Und Leverkusen konnte sein Niveau ungefähr halten. Also bei Leverkusen kamen halt dann Mädel und Ruby Grant und später dann Kramer konnte endlich mal wieder ein paar Minuten sammeln. Die hatten alle ihre guten Momente, sowohl Mädel als auch Kramer zum Beispiel. Und bei Leipzig, also magst du
erst mal? Ja, nee, sag.
Ja. Ja, bei Leipzig erstmal wurde nur zweimal gewechselt. Da sehen wir natürlich auch, hier haben wir halt auch wirklich ein Problem. Also die Auswechselbank war nicht weit besetzt. Deswegen, ich will das jetzt nicht als Vorwurf verstehen, dass nur zweimal gewechselt wurde. Aber die da gekommen sind, das waren Persis Oteng und Kira Spitzner. Und Persis Oteng, ich habe es mir extra rausgeschrieben, die hatte in 25 Minuten nur 7 Ballkontakte. Und bei Spitzner waren es ein paar mehr, die hatte 11, aber die kam auch wesentlich später. Deswegen bei ihr ist es total ungerecht, da irgendwie mit Ballkontakten zu argumentieren. Aber da siehst du eben, die wurden schlechter dadurch, dass sie wechseln mussten. Und das ist dann vielleicht letztlich der Unterschied gewesen in der Partie.
Absolut. Ich fand halt auch, Ruby Grant hat auch nochmal ein gutes Spiel gemacht. Die hatten auch mal, glaube ich, einen guten Torschuss gehabt, der halt dann direkt auf Elvira Herzog zwar ging, aber sie hatte die Chance noch auf ein 4:2 auf dem Fuß. Und währenddessen Persis Oteng, eigentlich so eine hochgelobte Spielerin, super Talent aus Tottenham gekommen, aus der U21. Und bislang hat man nur eine Torvorlage von ihr gesehen in den letzten vergangenen Spielen. Und eigentlich ist sie auch eine super Spielerin, aber bislang funktioniert sie noch nicht in diesem System, wie Leipzig das gerade spielt. Und dann natürlich sind es halt eben dann nur so wenige Ballkontakte, die dann halt aufkommen, weil sie auch die Läufe noch nicht 100% drin hat, die Leipzig spielt. Also das hat man schon ihr angesehen, sie ist so ein bisschen verloren gegangen in dem ganzen System. Man hat sie auch einfach nicht gesehen, fand ich. Also wenn man da so ein bisschen drauf geachtet hat, dann hat man schon gemerkt, dass sie mal angespielt wurde oder dass sie mal zum Ball in den Zweikampf gegangen ist, aber jetzt nicht unbedingt, dass sie effektiv was fürs Spiel gebracht hat. Und das ist super schade für sie und auch für das Spiel für Leipzig. Weil hätten die vielleicht noch, das ist so schade, dass sie halt einfach gerade so viele Verletzungen haben, Giovanna Hoffmann, die hätte vielleicht noch das 3:3 halt noch auf dem Fuß gehabt. Oder vielleicht sogar 4:3, wenn Leverkusen wirklich so einbricht. Weil, wie du sagst, der Platz ist zwar richtig gut, aber die sind sehr viel gerutscht, fand ich. Also gerade Leverkusenerin, da habe ich echt gedacht, was haben die denn an den Schuhen, dass die mehr als die Leipzigerinnen da rumgerutscht sind. Fontalla ist da mehrmals weggerutscht bei der Ballannahme. Was ich auch noch hervorheben möchte, vielleicht, dass gerade in der ersten Halbzeit Kögel und Fontalla auf der linken Seite überragendes Zusammenspiel. Da hatte Krug, die kam da gar nicht mehr hinterher, da überhaupt da noch was also dagegen zu setzen, weil sie einfach so verdammt schnell waren auf der linken Seite. Und so entstand ja auch das erste Tor, eben durch diese linke Seite, wo die dann halt durchgelaufen sind. Also Leverkusen hat es einfach gut durchgespielt in der ersten Halbzeit, hat einfach am Ende viel Glück gehabt, dass durch die Einwechslung das Niveau trotzdem so hoch geblieben ist, weil eben eine Cornelia Kramer zurückgekommen ist. Und sie einfach auch eine sehr, sehr gute Spielerin ist. Und da hatten die einfach den Vorteil, dass einfach bei denen keine so große Verletzungsplage ist. Klar, eine Carlotta Wamser fehlt auch, aber ich finde, auf der rechten Seite Merino Gonzalez macht das super, super gut. Also mit diesem Tor, der hätte ja auch noch mal ein Tor schießen können, ist schon krass, was Leverkusen gerade auch im Kader hat.
Estrella Merino Gonzalez hat keinen einzigen Zweikampf verloren. Nur in der Passauswahl. Da hat sie fast immer nur nach hinten gespielt, ist mir irgendwann aufgefallen. Dann dachte ich mir, diesen Cutback-Pass, den habe ich doch schon ein paar Mal gesehen. Da habe ich mir ihre Passmap angeguckt. Das war relativ entlarvend, aber definitiv sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und das ist aber, glaube ich, auch noch so die eine Sache, die ich bei Leipzig erwähnenswert fände im Vergleich, nämlich zu Leverkusen. Also das eine ist eben Kader und Verletzten-Situation und das muss man einfach bei Leipzig mit erwähnen, denn auch deshalb haben sie wahrscheinlich nur zweimal gewechselt in dieser Partie. Aber was mir bei Leipzig aufgefallen ist, und das war bei Leverkusen viel besser, war, es gab immer wieder Spielerinnen bei Leipzig, die isoliert waren, also die gar keine Anspielstation mehr hatten, sondern sie mussten jetzt aus sich selbst heraus die Chance am Leben erhalten. Das war ganz oft Lisa Baum, die irgendwann auch gedoppelt wurde, weil die wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und die aber auch deshalb so oft in Dribblingversuche gegangen ist, weil sie gar nicht eine Anspielstation hatte, die wurde da ein bisschen alleine gelassen und mir ist es dann eben auch, also mit Persis Oteng, die wurde ja gar nicht wirklich angespielt, aber auch Thelyse Boboi fand ich, hatte manchmal gar nicht so die Möglichkeit, jetzt nochmal irgendwie auf jemanden abzulegen. Das hat ein bisschen gefehlt und das, obwohl man mit Chmielinski jemand hatte, die hat, finde ich, herausragend gespielt. Die war überall zu finden, die hat überall ihre Pässe gespielt, ganz, ganz viel auch progressiv, die hat immer versucht, die hat immer den Blick nach vorne. Und das war so lustig, weil das hattest du bei Leverkusener Seite auch, das war Sophie Stäbel, die war auch überall zu finden. Also du hattest quasi so zwei Mittelfeldspielerinnen, die sind einfach überall und die können Struktur geben und die sind immer anspielbar. Und beim einen Team gab es trotzdem Spielerinnen, die manchmal in manchen Situationen komplett isoliert waren und auf sich allein gestellt. Und das, finde ich, war bei Leverkusen besser. Bei Leverkusen hast du eigentlich meistens eine Passoption Minimum gehabt, weil die halt mehr in so Pärchen spielen, auf den Flügeln, im Zentrum. Und das ist vielleicht noch was, wo Leipzig vielleicht hinkommen müsste, wenn man mit Leverkusen wirklich mithalten will, auch eingedenk der ganzen Verletzungen. Aber das war schon nochmal ein kleiner schematischer Unterschied. Gut, dann machen wir doch den Spieltag an der Stelle zu Leverkusen. Jetzt dann Tabellenplatz 4, 22 Punkte, ein Punkt hinter Werder Bremen. Und gegen wen wird jetzt Leverkusen spielen? Bei Werder Bremen. Hab's vorhin schon gesagt. Und dann geht's zu Hause gegen den FC Bayern, bevor dann die Winterpause ansteht für die Leverkusenerinnen. Für RB Leipzig warten jetzt zwei Heimspiele. Einmal gegen Hoffenheim. Die liegen aktuell 6 Punkte vor Leipzig. Leipzig immer noch nur bei 13 Punkten nach 12 Spielen. Und dann wird man zu Hause gegen den ersten FC Köln spielen, bevor es dann hier wiederum in die Winterpause geht. Wir haben noch nicht ganz Winterpause, aber wir sind immerhin fast am Ende dieser Sendung angelangt. Das Einzige, was wir noch machen wollen, sind unsere Spieltags-Awards. Wir vergeben jetzt unsere MVP, unsere Unsung Heroines und unsere Momente des Spieltags. Lisa, wenn du magst, dann darfst du sehr gerne mal beginnen. Wer wäre denn dein MVP dieses Spieltags?
Da mache ich es mir leicht und gehe auf die logische Lösung und nehme Sandra Maria Jessen.
Ja, die hat sich, glaube ich, bei uns allen dreien auf den Zettel gespielt. Wirklich, ist das nicht auch lustig, wie sich die Torschützinnenliste gerade so geriert? Also wir haben in der Tabelle haben wir einen FC Bayern, der mit 45-4 Toren voranschreitet, aber dadurch, dass die so fair den Kuchen aufteilen, gibt es nur Spielerinnen, die nicht beim FC Bayern spielen, die gerade auf 1 liegen mit Fudala, Mühlhaus und Jessen. Finde ich irgendwie lustig. Ich sehe euch zustimmend grinsen. Emily, wer ist denn neben Sandra Maria Jessen, die du wahrscheinlich ja auch zumindest erwähnt hättest, wer ist denn deine MVP?
Ja, ich habe auch einige drauf gehabt, habe mich jetzt aber im Endeffekt tatsächlich für Clara Bühl entschieden, weil sie mir einfach ein super Spiel gemacht hat. Sie war einfach überall, sie war immer anspielbar, sie ist eine verdammt gute Spielerin. Und auch wenn es mir selbst sehr wehgetan hat, dass sie so gut gespielt hat, würde ich ihr trotzdem den Award überreichen als MVP.
Mhm. Ja, ich denke, da kann man nichts gegen sagen. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen, wen ich dann auswählen möchte. Meine First Picks sind jetzt alle schon weg, wenn ich ehrlich bin. Dann gehe ich mit Loren Bender. War an allen drei Toren beteiligt von Leverkusen, war für mich das Gesicht dieser guten Anfangsphase. Die hat ein ganz fantastisches Spiel gemacht und wahrscheinlich hätte wirklich Leverkusen zumindest anders gespielt, wenn sie nicht gar so gut gewesen wäre. Auch wenn man die kleine Klammer machen muss. Es war kein Foul zum Strafstoß, dass sie da das an ihr begangen wurde, aber es war ja auch nicht sie, die gesagt hat, das ist Strafstoß. Die waren alle ein bisschen überrascht, hatte ich den Eindruck. Daran konnte man schon sehen, schon vor der ersten Wiederholung, oh je, das war wahrscheinlich eine Fehlentscheidung. Aber so ist es eben dann manchmal. Unsere Unsung Heroines, also Spielerinnen, die vielleicht zu Unrecht noch nicht genannt wurden in dieser Sendung oder noch zu wenig Scheinwerferlicht bekommen haben. Lisa, auf wen möchtest du deinen Scheinwerfer richten?
Ich habe sie vorhin einmal genannt, aber da geht noch mehr. Deswegen habe ich mich für Lainey Becker entschieden von der SGS Essen. 17 Jahre alt, hatte bei Essen mit Abstand die meisten Ballkontakte in dem Spiel, hatte 80% gewonnene Zweikämpfe, Passquote war nicht so überragend, aber das kann noch kommen. Die hat aber in der 57. Minute Essen mutmaßlich das Spiel gerettet, weil ich glaube, das hätte deutlich anders laufen können, wenn Lain da das Tor gemacht hätte. Also Meißner schlägt ein Luftloch, Lein geht vorbei, geht an Kim Sindermann vorbei, hat das Tor eigentlich frei vor sich und dann kommt Lainey Becker überraschend von hinten und sammelt den Ball einfach sehr lässig ein. Hat sie toll gemacht und sie hatte in letzter Zeit auch manchmal kein so einfaches Leben. Also ich erinnere mich da an einen ganz fürchterlichen Fehlpass gegen Bayern München, der zu einem Gegentor geführt hat. Und an die bitteren Tränen, die sie damals geweint hat. Und deswegen, finde ich, kann man ihr mal den Unsung-Heroine-Preis überreichen.
Also wenn man das so herleiten könnte wie du, das ist ja ganz fantastisch. Das war wie so eine kleine Laudatio. Wirklich sehr, sehr schön. Emily, wen möchtest du laudatieren?
Also so schön wie Lisa werde ich es wahrscheinlich nicht hinkriegen. aber ich habe auch lange überlegt, weil wir eigentlich in vielen Spielen sehr viele Spielerinnen genannt haben, die uns gut gefallen haben. Aber ich fand beim Bremen-Jena-Spiel einfach Michelle Ulbrich einfach sehr stark in der Abwehr und auch einfach mit ihren Pässen auch in die Offensive, ihre langen Bälle einfach mal frei raus auf Mühlhaus, die dann den Ball mitnehmen kann. Man merkt halt, die ist einfach eine Top-Verteidigerin und lässt sich da auch nicht anmerken, wenn mal was schief läuft, sondern sie ist präsent, sie ist eine Führungsspielerin und da finde ich, ist es meine Unsung Heroine.
Ja, sehr schöne Wahl. Meine Unsung Heroine habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, Anfängerfehler natürlich, nee. Darf man ja. Ich möchte nochmal Lisa Kahl nennen, denn beim SC Freiburg, da hat viel nicht gepasst gegen Wolfsburg, aber Lisa Kahl hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Die hat 7 von 9 Duellen am Boden gewonnen. Die hat 12 Balleroberungen, davon 6 in der gegnerischen Hälfte. War für mich einer der Gründe, warum Joel Wedemeyer so ein bisschen Probleme hatte in der Anfangsphase dieser Partie. Und 4 von 6 Tacklings hat sie auch noch gewonnen. Also doof gesagt, an ihr lag es nicht, dass der SC Freiburg dann doch verdient verloren hat gegen Wolfsburg, sondern es lag an der Stärke von Wolfsburg und eben weil die Gefahr dann über andere Spielerinnen kam, als eben diejenigen, die sich direkt mit Lisa Kahl messen mussten. Deswegen meine Unsung Heroine. Womit noch die Momente des Spieltags offen bleiben. Lisa, was ist denn dein Moment des Spieltags?
Mein Moment des Spieltags ist das 2-0. Für Essen, das ist der Pass von Potzi auf Köpp. Mhm. Also die beiden jungen Spielerinnen, beide eingewechselt, die den Sack für Essen zumachen und das, was anschließend passiert ist in dem Stadion. Es war einfach schön anzusehen, wie groß da die Freude und die Erleichterung war bei dieser gesamten Mannschaft.
Ja, aber wirklich, ich kann vielleicht kurz dazu sagen, ich habe die erste Hälfte dieses Spiels, habe ich im Scouting-Video gesehen und da ist es so, manchmal hat man da einen englischen Kommentar, manchmal hat man gar keinen Kommentar, in diesem Spiel hatte ich gar keinen Kommentar und ehrlicherweise, das war fast wie Meditation, weil das Einzige, was ich gehört habe, war das Rufen der Spielerin, dann ein bisschen Anfeuerungsrufe, waren ja auch ein paar Fans aus Nürnberg da, aber vor allem das Prasseln des Regens die ganze Zeit und es war wirklich schön. Aber die zweite Hälfte habe ich dann mit Kommentar geguckt und das war jetzt auch nicht so schlimm, dass da nochmal jemand das alles eingeordnet hat. Da war ich mir sicher, dass ich auch die richtige Spielerin erkannt hatte. Ja, schöner Moment, definitiv. Emily, was ist dein Moment dieses Spieltags?
Ich habe die ganze Zeit zwischen 2 Comebacks hin und her überlegt. Ich glaube, ich nehme tatsächlich den Comeback zum alten Ex-Verein Barbara Dunz Einwechslung am Brentano-Bad. Wie sie da auch von den Frankfurt-Fans gefeiert wird, obwohl sie gewechselt ist und auch am Ende nochmal, wo sie nochmal zur Kurve kommt und sich nochmal bedankt für die tolle Zeit. Ich glaube, das war so mein Moment des Spieltages, weil er einfach sehr herzlich war.
Sehr schön. Ja, wirklich sehr, sehr gute Wahl. Was wäre Nummer 2 gewesen? Du darfst es ja trotzdem sagen.
Ich habe noch Cornelia Kramer Comeback gedacht, an das gedacht, weil einfach sie eine super Spielerin ist für Leverkusen und wenn sie wieder topfit ist, wird es eine sehr gute Offensive bei Leverkusen mit Fodala im Zusammenspiel. Also ich glaube, für Leverkusen ist es verdammt wichtig gewesen, dass sie jetzt wieder ihre Spielminuten sammelt und man hat auch im Leverkusener Stadion gemerkt, wie sehr sie auch da gefeiert wird. Und auch Leipzig-Fans haben laut applaudiert. Also das hat man dann auch nochmal gehört. Weil witzigerweise waren die Mikros sehr Richtung Leipzig-Fans gerichtet. Also man hat immer mehr Leipzig als Leverkusen am Ende gehört.
Naja, ist ja immerhin schon mal was, wenn man in Leverkusen was hört. Aber ja, sehr schön, Cornelia Kramer auch noch. Ich möchte für meinen Moment des Spieltags nochmal auf die KommentatorInnen-Sicht auf dieses Spiel blicken. Also einmal honorableste Menschen überhaupt natürlich an Nina, die eben sowohl Hoffenheim gegen Union kommentiert hat, als auch dann am nächsten Tag Leverkusen gegen Leipzig. Richtig schön, das anzuhören, wenn ich schon mal zum Vorbericht einschalte und quasi schon online bin, wenn der Countdown noch läuft, diese Übertragung beginnt in 3 Minuten, in 2 Minuten, in 1 Minute. Dann muss was Besonderes passiert sein. Das war Nina am Mikrofon. Aber es gibt tatsächlich einen Kollegen von ihr, der hat sie aus meinem Moment des Spieltags dann noch rausgedrängt. Und das ist ebenfalls jemand, den wir alle kennen. Martin Piller nämlich. Beim Spiel Bayern gegen Frankfurt ist zumindest bei der Zone und Magenta Sport, wie es im ZDF war, das habe ich nicht mehr überprüfen können, ist das Bild ausgefallen. Mitten in der ersten Hälfte. Nicht der Best Case für ein Spiel. Genau in diese Phase hinein köpft nämlich auch Anjomi an die Latte. Und Martin sieht's sofort auf dem Monitor und sagt, naja, ich war ja früher mal Radioreporter, na dann packe ich das jetzt wieder aus. Und dann hat er aber einen Radiokommentar ausgepackt, wo ich mir gedacht habe, ja Wahnsinn, das ist ja besser als das, was ich manchmal höre, wenn ich die Sportschau-App verwende, weil ich irgendwie nebenher noch ein bisschen putzen möchte, bevor ich anfange, richtig zu arbeiten und alle Spiele nochmal zu sehen. Also Martin, Kudos, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich wusste immer, wo der Ball verortet ist und das war einfach ein fließender Übergang. Und als dann die Bilder wieder da waren, hat man dann gemerkt, ah cool, jetzt kann er auch mal wieder einen Schluck zwischendurch trinken, das tut ihm jetzt auch gut. Also das war einfach ein schöner Moment an diesem Spieltag. Lisa schmeißt vor Begeisterung
im Mikro um.
Hey du, aber
endlich vorbei.
Du, das ist einfach die Pleiten, Pech und Pannensendung. Die ersten 10 Minuten gibt's kein Video, das war mein Fehler. Du schmeißt dein Mikro um, aber ansonsten ist ja zum Glück alles gut gegangen. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Es hat große Freude gemacht, mit euch über den Spieltag zu sprechen. Herzlichen Dank an Emily Bitsch von Soccer Downer. Schön, dass du mal wieder mit dabei warst, Emily.
Danke, es hat mich auch sehr gefreut. Vielen, vielen Dank.
Und vielen herzlichen Dank an Lisa Seiler von elffrauen.de. Da geht ihr natürlich alle schön brav drauf, liebe Hörerinnen und Hörer. Und gerne danach auch auf die Bolztribüne. Die haben einen schönen Adventskalender aktuell. Lisa, schön, dass du mal wieder mit dabei warst hier im Rasenfunk.
Es war mir eine Freude mit euch beiden.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alles, was es hier im Rasenfunk gibt, ist von euch finanziert. Auch die Gästehonorare, die wir zahlen können, auf rasenfunk.de, in den Shownotes und in der Videobeschreibung. Da erfahrt ihr, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Ich möchte mich in dieser Folge bedanken bei Antifa Flo, bei Rickenlupft, bei Hannes, bei Chris aus dem Appverse und bei Onsetru. Sie alle haben sich auch registriert als SupporterInnen. Und dann möchte ich euch noch entlassen mit dem Hinweis, dass es wirklich eine ganze Reihe von Sendungen gibt, die im Rasenfunk erschienen sind. Also wir haben eine Spieltagssendung zu den Männern auch gemacht. Wir haben einen Mainz 05 Schwerpunkt gemacht mit Mara Pfeiffer. Die sollte euch ja hoffentlich auch ein Begriff sein, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine Nationalteamsendung gemacht zu den beiden Spielen gegen Spanien. Es ist auch eine Ligatour zur 2. Bundesliga der Männer erschienen. Und zu guter Letzt habe ich auch noch ein Tribünengespräch aufgezeichnet mit Jürgen Kalber über die Geschichte des Fußballs in den USA. Und logischerweise geht es da auch viel auch um den Fußball der Frauen. Also vielleicht interessiert euch diese Folge auch. Abonniert sehr gerne auch die anderen Feeds, hört sehr gerne auch in die anderen Formate rein. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch Feedback gebt unter mitmachen.rasenfunk.de. Wenn ihr uns vielleicht weiterempfehlt und wenn ihr uns unterstützt, dann seid ihr sowieso Queens und Kings. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund und bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.